Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Spiegel Bestseller und Management Podcast Nummer 1. Mit einer monatlichen Reichweite von 15,6 Millionen. Und heute werden es noch viel mehr. Denn hier ist der Mann, vor dem der deutsche Fußball Angst hat. Für die einen die ehrlichste Stimme, für die anderen die meistgehasste Wahrheit. Hier ist er, der Klartext-Chef im Sportbusiness mit seiner ungeschönten Wahrheit. Der Sky-Experte Didi Hamann.
And now it's the dreaded penalty shootout. It's Hamann against Dida. Liverpool's first chance to score from the penalty spot. Scores! Liverpool 1-0 up. Seems like you've never seen.
This is amazing. What a beautiful game, is it?
Wie würdest du dein Verhältnis zu Uli Hoeneß beschreiben? Ihr trefft euch beim Schafskopfspiel bei Thomas Müller und dann seht ihr euch und dann, hey Uli, hey Didi, wie geht's dir?
Naja, ich bin da von der Seite gekommen, er war gesessen, hat mich gesehen, dann hat er Hallo gesagt, hat er gesagt, du musst ab und zu mal langsamer machen. Wir kennen ja den Uli. Wenn er mal in der Rage ist, wenn er mal im Laufen ist, dann ist er schwer zu stoppen. Karl-Heinz Rummenigge hat, glaube ich, mal gesagt, dass ich mehr Märchen erzähle als die Gebrüder Grimm. Und da schmunzle ich drüber, weil das gehört doch zum Geschäft. Also man darf doch nicht alles auf die Goldwaage legen und immer gleich persönlich beleidigt sein. Das ist ja irgendwo, es ist ja auch Entertainment und das gehört dazu.
Wie ist dein Blick dabei auf Julian Nagelsmann?
Bei der Club-WM letztes Jahr war er auch nicht. Du kannst die Spielstätten anschauen, Anfahrtswege. Du kannst die Dortmunder und die Bayern dabei. Du hast 10, 12 Spieler, die wahrscheinlich bei der WM sind. Du kannst mit denen sprechen, wie ist es mit der Regeneration. Ein Tuchel, ein Martinez, ein Deschamps, der alles gewonnen hat. Die sind vor Ort. Unser Bundestrainer war es nicht. Und ich sage als immer, der Engländer sagt, there's no shortcut to success. Es gibt zum Erfolg keine Abkürzung.
Es gibt zwei Dinge, die ich an Didi Hamann wirklich bewundere. Erstens sein Mut, sich in einer Welt, in der jeder beliebt sein und geliked werden möchte, sich genau die Gegenposition auszusuchen und all die Kritik auch auszuhalten. Und zweitens habe ich riesen Respekt vor seiner Karriere. Als Spieler FC Bayern München, dann Liverpool und mit Liverpool sogar die Champions League gewonnen und mit gebrochenem Fuß im Champions League-Finale sogar noch einen Elfmeter verwandelt. Das muss man erstmal schaffen. Dann Manchester City, dazu 59 Mal deutsche Nationalmannschaft und sich dann ganz neu zu erfinden. Als Fußballexperte bei Sky und jetzt als Autor. Sein Buch, er nennt es Der Spielverderber. 45 ungeschminkte Wahrheiten von Deutschlands ehrlichsten Fußballexperten. Jetzt hier in einer Doppelfolge in Tomorrow und als Tomorrow-Video-Podcast bei YouTube. Heute Teil 1 und morgen geht es dann weiter. Ich freue mich jetzt schon auf eure Kommentare. Hashtag Didi Hamann, wirklich ein Spielverderber oder endlich sagt es mal einer. Zum Thema Karriere noch Feedback aus den letzten Tagen. Viele haben geschrieben, dass sie mit LinkedIn Schwierigkeiten haben. Das wichtigste Karrierenetzwerk der Welt. Aber LinkedIn straft KI-Beiträge mittlerweile sehr hart ab. Was das bedeutet, wie du LinkedIn für deine Karriere und dein Business richtig nutzt, da können wir dich gern beraten. Schreib mir einfach eine DM dazu. Okay, und jetzt viel Spaß mit dem Didi Man. Bevor der Podcast startet, das erste Learning. Manche Dinge, nein, die lernst du nicht in der Schule, nicht in der Uni und ganz sicher auch nicht mit KI. Die wichtigsten Lektionen kommen, na klar, vom Leben selbst. Draußen, auf der Straße. Genau dort fühlt sich Cupra zu Hause. Eine Marke für alle, die ihren eigenen Weg gehen. Die nicht warten, bis ihnen jemand sagt, wie Erfolg funktioniert, sondern es selbst herausfinden und auch selbst herausfinden wollen. Der neue Cupra Raval ist genau dafür gemacht. Ein voll elektrisches Urban Car, nicht angepasst, sondern geprägt von Haltung. Für Menschen, die statt nicht nur fahren, sondern erleben. Und das passt perfekt zu Tomorrow. Denn hier geht es um Klarheit statt Konvention, um Mut statt Mitlaufen, um Menschen, die gelernt haben, Wachstum entsteht nicht durch Anpassung, sondern durch Erfahrung. Durch Erfahrung, die du machst. Wenn du mehr wissen willst, schau dir den Cupra Raval an. Jetzt auf cupra.de. Und jetzt viel Spaß mit Tomorrow und all den Rebellen, die ihren eigenen Weg gehen. Hey Didi, willkommen bei Tomorrow.
Danke für die Einladung.
Ich muss ja erstmal sagen, wirklich Respekt. Wir sind hier verabredet morgens um 10 und du bist um 10 vor 10 hier. Das finde ich so krass, dass du nicht nur pünktlich bist, sondern überpünktlich.
Pünktlichkeit, sage ich mal, ist eine Grundvoraussetzung. Also ich habe ja Teamsport gemacht mein Leben lang und ich sage mal, Pünktlichkeit ist wahrscheinlich mit das wichtigste Gut oder die wichtigste Eigenschaft, die du mitzubringen hast, weil du kannst ja nicht zu spät kommen und 20 oder 25 andere müssen warten. Deswegen ist das was mir natürlich auch von zu Hause mitgegeben wurde, aber auch durch den Sport. Pünktlichkeit oder pünktlich hat man zu sein, fertig.
Aber hast du dir das immer beibehalten? Weil das ist so witzig. Als ich hier aufgebaut habe mit Maxi, der immer die Videos macht, habe ich schon gesagt, ich wette, der kommt spätestens 5 vor 10 ist er hier. Ich meine, du bist ein Fußballstar über Jahrzehnte gewesen. Bayern München, Liverpool, Man City, hast Champions League gewonnen und jetzt heute als TV-Experte bist du Fame und trotzdem sagst du, nee, hier, ich bin pünktlich.
Meine Kinder können mal Fehler machen, aber wenn sie zu spät kommen, dann kommen sie mit, haben sie den Kopf zwischen den Schultern. Weil sie wissen, das gefällt dem Papi nicht.
Okay.
Also die können alle Unsinn machen, sind jetzt ja schon älter, aber Pünktlichkeit, da verstehe ich wenig Spaß. Weil das ist etwas, das hat was meiner Meinung nach mit Respekt zu tun. Wenn ausgemacht ist, ist ausgemacht. Und wenn was dazwischen kommt, kann immer mal passieren in der Stadt, dass man zu spät ist, der Stau ist, dann ruft man kurz an. Aber pünktlich haben wir zu sein.
Didi, apropos Stadt, wir sind hier in München, wir sind hier in der Cupra City Garage und produzieren hier und du wohnst in München. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, als wir uns hier zum Podcast verabredet haben, ob du mit dem Bodyguard mittlerweile kommen musst.
Keiner dabei.
Brauchst du ihn nicht? Oder wie ist es, wenn du durch München gehst? Weil als ich auch auf Instagram angekündigt habe, dass du kommst, gab es so einige Kommentare so nach dem Motto, wow, so gerade als Bayern-Fan muss man ja schon einiges aushalten bei all dem, was Didi so raushaut.
Also meine Philosophie habe ich nicht, aber wenn mich einer fragen würde, ist es so, dass das, was ich im Fernsehen sage, das würde ich den Leuten immer auch unter 4 Augen sagen. Und deswegen laufe ich nicht mit, ich bin ja ohne Kapuzenpulli, mit Kapuzenpulli durch München, weil, wie gesagt, alles, was ich im Fernsehen von mir gebe, das würde ich den Leuten auch face-to-face sagen. Und das ist meine Meinung, das hat man zu akzeptieren, respektieren, dass da Leute gibt, denen das nicht gefällt. Ja, weil es ist ja so, dass die Fans oft die Scheuklappen aufhaben und die wollen natürlich negative Kommentare, Meldungen über ihren Verein wollen sie nicht hören, was auch irgendwo verständlich ist, auch die Verantwortlichen. Aber das ist ja meine Aufgabe und deswegen bin ich alleine hier und muss auch sagen, dass wenn ich unterwegs bin in der Stadt oder auch in anderen Städten, dass das, wenn mich die Leute ansprechen, dass das durchweg positiv ist. Also einmal wurde einer etwas frech, das war auf der Wiesn. Da wurden Leute wahrscheinlich auch zu anderen Leuten schon frech. Und deswegen ist das für mich zu vernachlässigen. Und habe ich da kein schlechtes Gewissen oder gehe damit mit gesenktem Kopf durch München, weil ich nichts zu verstecken habe.
Was heißt es, wenn du sagst, da ist jemand frech geworden auf der Wiesn? Bist du richtig attackiert worden?
Ja, der war schon etwas, er hatte schon ein bisschen was getrunken gehabt, ich auch. Und dann ging es um die Bayern, dann hat er einen Spruch gemacht und dann, ich hatte Freunde dabei. Dann hat sich das relativ schnell gelegt. Das war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, es kann unangenehm werden. Wie gesagt, und wenn einer mir was sagen will, ist die Wiesn wahrscheinlich der falsche Rahmen. Und wenn auf der Straße mir einer was sagen will oder mit etwas nicht konform ist oder übereinstimmt, dann soll es mal sagen, ist überhaupt kein Problem. Gibt jeder seinen Standpunkt wieder und dann einigt man sich oder auch nicht. Weil wie gesagt, dass man verschiedene Meinungen ist, das gehört dazu. Ja, ich glaube, das war etwas, was Deutschland immer ausgezeichnet hat, diese Diskussionskultur, die uns, glaube ich, auch etwas verloren gegangen ist.
Ja,
dass die Leute gleich beleidigt sind.
Du sagst es gerade, nach aktuellen Umfragen nur noch 43% der Deutschen trauen sich, ihre Meinung zu sagen. Die meisten haben Angst vor, ja, sofort Cancel Culture. Mhm. Und die anderen sind möglicherweise, ja, vielleicht auch zu feige. Oder wie beurteilst du das?
Ich weiß nicht, ob feige ist ein starkes Wort, das mir eigentlich nicht gefällt. Aber es kann natürlich schon sein durch die sozialen Medien, dass Leute feige gemacht wurden. Ja, und sich die Meinung nicht mehr sagen dran. Und es ist ja so, wenn du heute ein Jobgespräch hast oder ein Interview, dass du 3, 4, 5 Jahre durch dein Twitter oder Instagram gescrollt wird und geschaut wird, was du gesagt hast und was man möglicherweise irgendwie im Entferntesten gegen dich auslegen könnte oder was die Firma, die dich nimmt, angreifbar machen könnte. Ja, und das ist natürlich eine ungute Entwicklung, weil wenn die Leute sich die Meinung nicht mehr sagen trauen, dann hilft das, glaube ich, niemandem.
Aber wie hast du das für dich ausgemacht? Weil ich meine, wir leben ja in einer Zeit, wo jeder gerne gemocht werden möchte. Jeder möchte auf Social Media gerne so viele Likes wie möglich haben. Mhm. Und jeder hat ja Angst vor dem bösen Hashtag, dass er sofort beschimpft wird. Mhm. Stört dich das nicht?
Ich habe Mannschaftssport gemacht mein Leben lang und das Wichtigste war immer, dass die Mitspieler mich respektieren und die Fans mich respektieren. Die müssen mich nicht lieben, die müssen das wertschätzen, was ich mache. Oder sollen sie. Das funktioniert natürlich nicht immer mal besser, mal schlechter. Aber zumindest, dass die Leute dann nach Hause gehen und sagen, der hat alles probiert oder hat alles gegeben. Ja, ich werde nicht für Sympathie bezahlt, bin mit Lob in meiner Karriere auch selten gut umgegangen. Also es haben meine Trainer, ob das mein Vater war oder dann der Hermann Gerland, haben schon früh gemerkt, dass ein Tritt in den Hintern mehr fruchtet als Lob. Und deswegen, ich war nie darauf aus, Lob zu erhaschen oder Likes zu erhaschen. Es ist überhaupt nicht meine Aufgabe. Und Sympathie ist es auch nicht. Ja, meine Aufgabe ist es, das anzusprechen, was ich sehe. Ich höre viel, mir wird viel erzählt. Und dann bilde ich mir mein Urteil. Und dann sage ich das. Und ich habe mit den Verantwortlichen, mit den wenigsten, also mit keinem ein freundschaftliches Verhältnis. Man tauscht es natürlich ab und zu aus. Man trifft sich ab und zu, wo man mal Smalltalk hat, weil ich mache dann am Sonntag auch die Sky 90 Sendung mit Patrick Wasserzieher, wo wir immer mal wieder verantwortlich haben. Dann sprichst du vor der Sendung mal nachher. Tauscht dich aus, was vielleicht, wenn ich mal was wissen will, aber damit hat sich's, weil es ist ja so, weil wenn ich mit den Leuten anfange, freundschaftliche Verhältnisse zu haben, der Marco Rose hat mich mal eingeladen, weil ich was über Dortmund gesagt habe, als er da war. Und dann hat er gesagt, der Hamann soll mal kommen, dass er mal sieht, dass wir gar nicht so schlecht Fußball spielen. So, jetzt halte ich den Marco Rose für einen guten Trainer und einen sehr guten Typen. So, jetzt wenn ich den triff, dann trinken wir ein Glas Wein zusammen und noch eins. Und dann fängt man an zu erzählen, privat vielleicht, von Familie oder wie auch immer. So, und dann fahre ich den nächsten Tag nach Hause und habe Sympathien für den. Und den nächsten Samstag spielen sie wieder schlecht. Was mache ich dann? Dann hätte ich Hemmungen, das zu sagen. Weil dann sagt er vielleicht, du, ich lade den ein, ich trinke mit dem eine Flasche Wein. Und jetzt geht er wieder auf uns los. Ja, das heißt, diesen Konflikt habe ich gar nicht, weil ich will unbefangen und unabhängig sein und deswegen wahre ich Distanz zu den Verantwortlichen. Anders könnte mein Job nicht machen.
Das heißt, du nimmst solche Einladungen erst gar nicht an, wenn heute ein Bundesliga-Trainer oder Uli Hoeneß sagen würde, ja, Komm an den Tegernsee, Didi, lass uns Bratwurst zusammen essen, würdest du sagen, besser nicht?
Also der Marco Rose hat das im Interview bei uns gesagt, er hat es dann Gott sei Dank nicht gemacht, weil wenn er es gemacht hätte, hätte ich eine Entscheidung treffen müssen, ob ich hinfahre oder nicht. Er wurde dann leider für ihn natürlich, wurde rausgeschmissen in Dortmund, deswegen hat sich das eh erledigt. Bei Muli ist es jetzt ein bisschen was anderes, weil er natürlich operativ nicht mehr tätig ist. Also er ist im Aufsichtsrat, wo er nur eine Kontrollfunktion hat. Deswegen, wenn der Uli anrufen würde, wäre es wahrscheinlich was anderes. Aber wenn das Leute sind, die aktiv und operativ noch tätig sind, ruft natürlich auch ab und zu mal einer an, wenn ihnen was nicht passt, aber dann kläre ich das. Und deswegen, wenn mich einer einlädt, boah, eher nein.
Wer ist eigentlich sensibler, wenn es um Kritik geht? Sind es die Fans oder sind es die Vereinsverantwortlichen, die Trainer, die Bosse? Weil du hast ja gesagt, dass wenn du hier durch München gehst, dass egal was du sagst, die Menschen hier trotzdem höflich zu dir sind. Sag ich mal höflich.
Ja, also das ist natürlich nicht repräsentativ, wenn da unterm irgendeinem Clip von Sky, der eingespielt wird, wenn ich da was über die Bayern sage, ist das natürlich nicht repräsentativ, was da dann drunter steht. Weil die Leute, die mir zustimmen, werden das wahrscheinlich da nicht reinschreiben. Und die Leute, die schimpfen mir gern und üben ja gerne Kritik. Also und deswegen natürlich die Fans, weil sie in der Summe und in der Masse natürlich mehr sind. Die Verantwortlichen, es gibt ja dann auch mittlerweile ganze Berateragenturen von Spielern. Das kann schon mal sein, dass da einer bei Sky anruft und sich dann aufregt oder pikiert über etwas, was ich über einen ihrer Spieler gesagt habe. Aber meine Reaktion ist da immer dieselbe, wenn die sich beim Alex Rösner, der bei uns der Chefredakteur ist, melden. Der ruft mich dann an, dann sage ich, Alex, weil er sagt, oh, der hat das und das gesagt und der hat mir einen Text geschickt und hat da eine Tirade über dich abgelassen. Dann sage ich, Alex, bitte reg dich nicht auf, mich regt's nicht auf. Sage ich, ruf ihn zurück, gib ihm meine Nummer und sage ihm, er soll mich selber anrufen.
Und rufen die Leute an?
Selten.
Hat schon mal jemand bei Sky angerufen und gesagt, ich fordere die Entlassung von Didi Hamann, ihr müsst den feuern, sonst kriegt ihr nie wieder einen Spieler unseres Vereins zum Interview?
Weiß ich nicht, ich hoffe nicht, kann es aber nicht ausschließen, aber wenn es so ist oder gewesen wäre, hat man es mir nicht mitgeteilt. Also es kann natürlich schon mal sein, dass in der Aufregung, dass einem was so rausrutscht, wie gesagt, mir ist das nicht bekannt, ob es der Sender mir sagen würde, weiß ich nicht. Und da muss ich auch sagen, also ich könnte das natürlich nicht machen, wenn ich nicht den Rückhalt der Verantwortlichen hätte. Also ich mache das jetzt seit, glaube ich, 10 Jahren oder vielleicht ein bisschen länger. Da gab es nie ein Problem, dass man gesagt hat, du, sei mal bei den Bayern ein bisschen vorsichtig oder was du über den Spieler sagst. Es war nie der Fall und ist, glaube ich, in der heutigen Zeit wahrscheinlich auch nicht selbstverständlich.
Was ich bei dir so spannend finde, Didi, ist, dass du ja eigentlich Dietmar heißt. Dietmar ist ja, klingt ja gleich ein bisschen strenger, so Dietmar. Mhm. Aber du nennst dich Didi, alle nennen dich Didi. Ist das für dich auch so ein Schutz, weil Didi so nett klingt, dass du umso härter draufhauen kannst?
Ich habe ja den Namen, hab ich mir ja nicht gegeben. Also mein Vater war auch Fußballer, guter Amateurfußballer. Und der hatte zu der Hochzeit der Brasilianer mit Pelé, mit Jairzinho, mit Didi, war das seine Mannschaft und das waren einfach die Besten zu der Zeit. Das war, glaube ich, 66 oder dann 70, als sie Weltmeister wurden. Mein Bruder wurde 68 geboren und dann 70 sind sie, glaube ich, wieder Weltmeister geworden in Schweden, wenn mich nicht alles täuscht. Und sein Lieblingsspieler war der Didi. Neben Pelé und Jairzinho, die ja die großen drei waren. Und dann musste, wenn noch ein Sohn geboren wird, ein Name gefunden werden, den man zu dem Namen abkürzen kann. Und das war dann der Dietmar.
Damit ist dir die Karriere vorbestimmt, wenn der Vater ja, schon sagt, oh, ich verehre Pelé, ich brauche irgendwas, was dazu namentlich passt. Ja,
also der Didi war sein Lieblingsspieler und deswegen bin ich dann der Dietmar geworden. Also wenn es so einfach wäre, dann würden die Eltern sich wahrscheinlich oft für solche Namen entscheiden, aber wie gesagt, das ist der Hintergrund und ich bin als Didi aufgewachsen. Also Dietmar, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch niemand gesagt. Also nicht mal die Mutter, wenn sie böse war mit mir. Da war ich dann auch der Didi.
Didi, ich finde es erstmal toll, dass du hier bist. Wir reden bei Tomorrow sehr viel so über Brands und auch Personal Brands. Und du bist ja mit deiner Positionierung eine Personenmarke. Und was spannend ist, ich habe mich so gefragt, ob du eigentlich in wesentlichen Teilen deiner Zeit auch voraus bist. Weil was wir so auf dem Markt im Moment beobachten, ist, dass die Zeit der Love Brands vorbei ist, wo jeder versucht hat, allen gerecht zu werden. Jedes Unternehmen, jede Marke hat immer alles gemacht, damit alle happy sind. Und sobald ein böser Hashtag haben, haben Marken alles umgestellt. Aber das funktioniert nicht mehr. In Business ist es so, dass Unternehmen heute eben auch sich committen müssen, müssen sagen, wofür stehen sie, aber wofür auch nicht. Sie können es nicht allen Kunden recht machen. Und du hast deine Positionierung sehr früh für dich gefunden. Und das war ja so eine Kontraposition, die du eingenommen hast. Und bei diesem ganzen Framing, wenn man mal ChatGPT oder Claude heute fragt, so Didi Hamann, wer ist das eigentlich? Kommt so ein interessantes Framing. Da heißt es, Didi Hamann, das ist der Mann, vor dem der deutsche Fußball Angst hat. Er ist der Klartextchef des deutschen Fußballs, die ehrlichste Stimme, die meistgehasste Wahrheit, heißt es. Und du persönlich hast neues Branding für dich gefunden. Ja. Hier in deinem Buch, der Spielverderber. Du nennst dich der Spielverderber. Ist das die Positionierung, in der du dich siehst, Spielverderber?
Nein. Also die Leute, wie du gerade vorgelesen hast, sehen das so. Ja. Und ich sage immer, das Schlimmste, was du mir vorwerfen könntest, wäre, wenn ich parteiisch wäre oder der Fan. Ja, und das ist bei mir nicht der Fall. Und wie gesagt, es sind ja nicht nur die Bayern-Fans, es sind ja dann zum Teil auch die Dortmund-Fans und andere, die über mich schimpfen. Und es ist natürlich so, dass die größten Vereine da die meiste Kritik bekommen, weil da sind die Erwartungen am höchsten. Und soll ich jetzt St. Pauli oder Heidenheim kritisieren, die Unmenschliches geleistet haben in den letzten Jahren, also gerade die Heidenheimer, die wahrscheinlich über ihre Verhältnisse spielen seit 3 Jahren. Ich kann die nicht kritisieren, weil die sind einfach nicht besser, ohne ihnen da zu nahe treten zu wollen. Deswegen beschränkt sich das dann oft auf die besten Mannschaften oder dann auch auf die Nationalmannschaft. Und die Leute sehen mich so. Mein Titel wäre wahrscheinlich ein anderer gewesen, aber es gibt ja bei den Verlagen, wie du weißt, gibt's ja viele Leute, da geht's ja um Marketing, um Psychologie. Und als ich dir das Buch heute gegeben habe und du den Namen oder den Titel gesehen hast und dich gefreut hast und gelacht hast, wusste ich, ist natürlich auch nicht repräsentativ, dass es vielleicht so weit nicht entfernt ist. Ich sehe mich nicht als solcher. Und wenn du gerade sprichst, es gibt ja diese neumodischen Begriffe, Love Brand. Also das wäre für mich ja eine Beleidigung, wenn ich als solcher oder solches bezeichnet werden würde. Weil die Aufgabe ist es, das anzusprechen, was ist und nicht, was die Leute hören wollen. Ja, und deswegen kann ich mit allem, was da auf ChatGPT gesagt wird oder geschrieben wird, damit kann ich gut leben.
Hast du dich bewusst dagegen entschieden, beliebt zu werden? Ist das bei dir ein Charakter, dass du das gar nicht willst, oder ist das einfach eine Business-Strategie zu sagen, hey, beliebt, davon gibt's Millionen, braucht kein Mensch. Kein Mensch braucht den nächsten beliebten Moderator, aber diese Positionierung als Spielverderber, die hat kein anderer, die kann ich nehmen.
Ja, ich weiß es. Vielleicht ist das heute auch so, dass das eine das andere ausschließt. Ja, weil du kannst natürlich das erzählen, was die Leute hören wollen, und dann sagen die, oh, der gefällt mir und der ist gut. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Es bringt ja niemanden weiter, ja. Und in der heutigen Zeit ist es halt so, dass es fast nur noch Schwarz und Weiß gibt. Also Grau gibt's ja nicht mehr. Also, und das ist ja in Anführungszeichen nur Fußball. Also wir sehen es ja in der Politik oft, dass Leute sich da, wenn sie sich zur Migration äußern, dass sie sofort in die rechte Ecke gestellt werden. Was natürlich dann nochmal eine ganz andere Dynamik entwickelt. Bei mir geht's ja nur um Fußball. Und, ich habe in Irland ja meine ersten Schritte gemacht vor 16 Jahren. Also ich war da bei der BBC, habe ein bisschen gemacht, in England, dann in Irland beim staatlichen Sender. Und was der Redakteur da damals, der heute noch da ist, gesagt hat, weil es immer geheißen hat, in England sind sie etwas zu weich, wenn es Kritik anbetrifft oder was gesagt wird im Fernsehen. Der hat zu mir gesagt, here we don't fool the viewer. Ja, wir verkaufen den Seher nicht für dumm. Ja, und das ist etwas, was mir im Kopf geblieben ist, dass du nicht das Offensichtliche, was jeder sieht, sagst und auch mal aneckst, weil es einfach dazugehört. Weil es wird sich nur eine Diskussion entwickeln, wenn du mal einen Blickwinkel hast, den ich mir zutraue, den ich sehe, weil ich lang genug das Spiel betrieben habe. den der Seher nicht hat, dass es nur zu einer Diskussion kommt und die Spieler oder auch die Trainer, du hast kritikfähig zu sein. Ja? Also wenn du heute erfolgreich sein willst, und das war zu meiner Zeit nicht anders, Kritikfähigkeit ist einer der wichtigsten Punkte, um erfolgreich zu sein. Wenn junge Leute kommen, die sollen Spaß haben am Fußball, wenn du dann irgendwann mal in ein Alter kommst, wo es dann vielleicht darum geht, schaffe ich den Sprung nach oben oder nicht, wenn du nicht kritikfähig bist, wirst du in keinem Beruf, ob das der Sport ist oder der Wirtschaft, wirst du weiterkommen, weil es gehört einfach dazu. Und da musst du dann auch eine gewisse, ja, Widerstandsfähigkeit erzeugen. Ich glaube, davon sprechen wir, wenn wir über Deutschland sprechen, wo geht's da im Sport hin, wo geht's da als Land hin? Diese Widerstandsfähigkeit, glaube ich, hat uns lange ausgezeichnet und die ist uns vielleicht in den letzten Jahren, wo es uns sehr gut ging, vielleicht etwas verloren gegangen, auch im Sport.
Wie ist dein Blick auf Deutschland 2026?
Naja, also wir müssen natürlich vorsichtig sein. Es wird ja, jeder ist am Jammern und das ist natürlich in der Autoindustrie, dass es schwer ist, wenn die Chinesen für die Hälfte oder ein Drittel der Produktionskosten das, was wir brauchen, Autos bauen, dass es dann unheimlich schwer wird, mit denen zu konkurrieren. Die sind zum Teil noch staatlich gefördert, das ist klar. Und da muss man kreativ sein, muss man schnell sein, muss man versuchen, andere Wege zu finden. Aber es geht immer weiter. Und ich glaube schon, dass wenn es hart auf hart geht, dass wir als Land so zusammenstehen und genügend ja kluge Köpfe haben und auch Widerstandsfähigkeit, um da auch wieder rauszukommen.
Was würde der ehrlichste Business-Experte Didi Hamann sagen, wenn er sich die deutsche Wirtschaft anschaut? Wäre der Didi Hamann positiv? Würde er die deutsche Wirtschaft gerade feiern oder würde er sagen, hey, da fehlt wirklich das Mindset?
Ich glaube, das steht mir nicht zu, da Leuten, die jahrzehntelang im Geschäft sind, irgendwelche Tipps zu geben. Aber ich glaube, ein großes Problem ist einfach, dass die Leute einfach ein Stück weit den Glauben auch an die Politik verloren haben. Ja, also wir haben jetzt wieder eine Koalition, die kurz vorm Bruch steht. Das war bei der letzten der Fall. Sie müssen halt irgendwann mal begreifen, dass sie Politik für die Leute machen wollen, ja. Und die Leute hören, was sie wählen. Und einfach da mal schauen, dass sie die Leute mitnehmen. Weil du kannst keine, die Wahlen sind ja, das ist ja das, die Meinung oder die Stimmen der Bevölkerung. Ja, und wenn jetzt die SPD, ich glaube, ich weiß nicht, was war in Rheinland-Pfalz mit 9 oder 12%, ja, das heißt, jeder Zehnte wählt die, auch wenn es ein kleines Bundesland ist, ja, wie soll das funktionieren? Ja, und deswegen würde ich mir wünschen, ist natürlich in diesen Konstellationen und in diesen Koalitionen, das ist natürlich oft schwer, weil jeder, musst du schauen, dass jeder irgendwo zufrieden ist. Vielleicht sollten wir uns mal Gedanken machen, ob wir vielleicht das englische oder das amerikanische Wahlrecht. Amerikanisch ist vielleicht im Moment ein schlechtes Beispiel, was da passiert. Aber dass man einfach sagt, der die Mehrheit hat, der regiert.
Und der darf vielleicht auch mal was machen, darf vielleicht mal was durchsetzen. Das wäre ja auch etwas, dass es mal mehr gibt.
Ich glaube, der Helmut Schmidt hat das, glaube ich, schon vor 40 oder 50 Jahren hat der gesagt, dass man vielleicht drüber nachdenken muss, das irgendwann zu machen. Also er war ja visionär in vielen Sachen. Und vielleicht ist das etwas, muss man wahrscheinlich die Verfassung ändern, ich weiß nicht, ob das möglich ist. Aber es ist natürlich schwer, wenn du einen Kanzler hast, der irgendwo beschnitten ist und sehr eingeschränkt ist in dem, was er machen kann.
Wenn der Kanzler Friedrich Merz ein Bundesliga-Trainer wäre, würdest du seine Entlassung fordern?
Das steht mir auch nicht zu. Also der hat mit Sicherheit andere Probleme im Moment, aber man muss halt da auch dort positiv bleiben. Also man muss halt schauen, dass man sich zusammenrauft, weil es wäre natürlich, glaube ich, wenn es das zweite Mal innerhalb von 4 oder 5 Jahren, wenn die Koalition zerbricht, hat es wahrscheinlich noch nie gegeben. Ich weiß gar nicht, in den anderen Ländern hat es möglicherweise auch noch nicht gegeben, wäre das mit Sicherheit nicht hilfreich.
Du hast dein ganzes Leben im Leistungssport verbracht, immer performanceorientiert. Wie ist dein Blick auf, ich sag mal, die deutsche Arbeitsmentalität, Remote Work, Homeoffice, Work-Life-Balance? Fühlt sich das aus deiner Sicht noch richtig an heute?
Also es gibt ja wohl Studien, die sagen, dass auch im Homeoffice effizient gearbeitet werden kann. Wo ich Zweifel habe, weil es geht ja darum, einen Zusammenhalt zu schaffen, ja. Und ich habe dann während Corona ein Interview gelesen mit einem Verhaltenswissenschaftler, der sagt, es gab Firmen, da haben die Leute erst im Homeoffice, wo sie sich zugeschaltet haben von zu Hause, weil sie nicht ins Büro gehen konnten oder durften, haben sie mitbekommen, dass der Kollege oder die Kollegin, die neben ihnen sitzt, ein Kind hat oder einen Hund hat. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ihr sitzt Monate, Jahre lang nebeneinander und wisst nicht mal, wer neben euch sitzt. Und im Fußball sagt man ja, wenn eine Mannschaft schlecht spielt, die spielen, als hätten sie sich heute das erste Mal kennengelernt oder gesehen. Nur das hat mich irgendwo schockiert, dass du Arbeitsplätze hast, wo keiner was vom anderen weiß. Ja, und da ist eine kleine Geschichte, weil es ja der größte Erfolg, den wir hatten, war in Istanbul 2005. Wir haben einen neuen Trainer bekommen 2004. Rafa Benitez, ein Spanier, der kam von Valencia. Und wir sind ins Trainingslager gefahren nach Amerika. Und dann haben wir, kleiner Kreis, 22 Spieler, 2 Physios, Torwarttrainer, Co-Trainer, er. Also mit 27 Leuten. Heute ist der Coaching-Staff schon 27 Mann. Ja, ob das gesund ist, ist eine andere Frage. Weil umso kleiner du das hältst, umso einfacher ist es natürlich, da eine Stimmung oder eine Gemeinschaft zu erzeugen. Und dann haben wir trainiert 2-3 Tage, hat er gesagt, heute Abend ist Sitzung. Und was nichts Ungewöhnliches ist, der schaut sich das mal an und vielleicht will er sagen, hier, Timekeeping, wenn ihr zu spät kommt, kostet das oder so. Und dann setzen wir uns zusammen, dann sitzen wir da, versammelt mit, glaube ich, sogar mit Physios und mit den 2-3 Trainern, die wir nebenbei hatten. Dann sagt er, wie viele Punkte war der hinter Chelsea letztes Jahr? Dann hat der eine gesagt 28, der andere gesagt 35, der andere gesagt, ich weiß es nicht. Dann hat er gesagt, ich sag's euch, 33. Dann sagt er, ist der Kader 33 Punkte schlechter als Chelsea? Haben alle mit dem Kopf geschüttelt, haben gesagt, nein. Dann sagt er, warum war der 33 Punkte hinter denen? Wissen wir nicht. Dann sagt er, ich sag's euch. Dann sagt er, ich bin jetzt 3 Tage hier. Dann sagt er, wenn ich zum Essen komme, hier sitzen die Franzosen, hier die Spanier, hier die Engländer und hier der Rest der Welt. Dann sagt er, von jetzt an, sagt er, will ich nicht die 2 selben Leute nebeneinander sitzen sehen in den restlichen 7-8 Tagen, wo wir hier sind. Ja? Und ab und zu, sagt er, kommt der Letzte zum Essen, ist natürlich Vorbereitung. Du trainierst viel, du willst essen, willst schnell wieder ins Bett, weil es nur 2 Stunden schlafen ist, bevor du wieder trainierst. Dann sagt er, oft ist es so, wenn der letzte Mann an den Tisch kommt, sich vom Buffet das Essen holt, der sitzt noch nicht mal richtig, dann geht der Erste schon. Dann sagt er, es wird keiner mehr den Tisch verlassen, bevor der Letzte neben dem Essen fertig ist. Das hat was mit Respekt zu tun. So, und das war kurz und knapp. So, und das hat sich dann so fortgeführt. Ich bin dann zum nächsten Essen gegangen. Ich war sehr viel mit den Engländern. Ich war ein Teil der englischen Fraktion. Und dann saß der Harry Kewell da. Ich habe mit dem 2 Jahre gespielt. Der ist, glaube ich, zum Jahrhundertfußballer Australiens gewählt worden. Toller Spieler. War leider viel verletzt bei uns, kam von Leeds. Und der Age war 2 Jahre mein Teamkollege und ich habe bis auf Hallo und Servus wenig mit ihm gesprochen. Und ich bin zum Essen und er saß da und da denke ich mir jetzt, geht's um Harry? Dann sage ich, Age, wie geht's? Und dann haben wir uns unterhalten, haben wir gegessen. Dann haben wir eine halbe Stunde haben wir gegessen. Wo wohnst du? Frau, Kinder, wo gehen die in die Schule? Dann bin ich aufgestanden, bin ins Zimmer und habe mir gedacht, so verkehrt ist der gar nicht. Und da hat sich was entwickelt, was größer ist als alles mit, da kannst du zum Rafting gehen, um die Teamzugehörigkeit, die Leute müssen, du musst wissen, wer das ist. Weil wenn du jemanden kennst, dann entwickelst du Sympathie für den und gehst für den durchs Feuer. Und wenn einer was Schlechtes sagt, hat der viel Kritik bekommen, der Harry Kewell. Ich habe immer gesagt, du lass den, er war viel verletzt. Aber nach dem Trainingslager, wenn einer gesagt hat, du, der Kewell, sage ich, lass den Harry in Ruhe, ist ein herzensguter Junge und der versucht alles, dass der Erfolg hier in den Verein zurückbringt. Und da entwickelt sich was. Und wenn du nicht weißt, wer neben dir sitzt, ja, ist es unheimlich schwer, diese Zusammengehörigkeit zu schaffen, von der ja ein, gerade im Sport, der Erfolg abhängt und wahrscheinlich auch in Firmen, je nachdem, wie groß sie sind. Und deswegen, Homeoffice mag eine Zeit lang gut gehen, ob das auf Dauer gut geht, ich weiß es nicht.
Aber leben wir nicht mittlerweile in so einer Ego-Gesellschaft, auch im Business?
Ja, die Leute wollen arbeiten, aber wollen auch schauen, dass die Freizeit nicht zu kurz kommt. Und die Frage ist, ob das machbar ist. Und wenn das weiter so geht, dann wird es den Leuten irgendwann nicht mehr so gut gehen. Ja, und jetzt kann man diese sagen, früher wollten die Kinder Tierärztin oder die Mädels wollten Tierärztin werden und die Buben wollten, was weiß ich, Zahnarzt werden. Ja, heute wollen viele Influencer werden. Ja, was natürlich auch, wo es mit Sicherheit Leute gibt, die das gut machen und die damit Geld verdienen. Ob das jetzt die Arbeit ist, die eine Nation weiterbringt, weiß ich nicht. Also ich glaube schon, es geht nichts über harte Arbeit und Opfer bringen. Ja, und die Frage ist, sind wir bereit, Opfer zu bringen? Und das müssen die Leute für sich selber entscheiden. Aber es ist natürlich schon so, wenn es dem Land nicht gut geht oder nicht mehr so gut wie früher, dann wird es den Leuten auch irgendwann nicht mehr so gut gehen.
Wäre Deutschland ein Team, wäre das Team bereit, Opfer zu bringen und wäre das Team bereit, im Zweifel ins Champions League-Finale zu kommen?
Ich hoffe, ich weiß es natürlich. Aber du musst natürlich dann von oben auch die Richtlinien vorgeben, ja. Und vertrauenswürdige, vertrauensvolle Politik machen, ja. Und dann glaube ich schon, dass die Leute folgen. Weil es ist ja so, das ist ja in der Mannschaft auch so. Du hast 25 Spieler, es sind 2, 3, 4 dabei, die Führung übernehmen, die vorangehen. Und der Rest will das gar nicht. Der Rest ist happy, wenn er hinterherläuft. Aber die Leute laufen halt gerne in die richtige Richtung.
Dann lass uns mal in das Business reingehen, in deinen Klartext-Business. Der Spielverderber heißt es. 45 ungeschminkte Wahrheiten von Deutschlands ehrlichstem Fußballexperten. Im Mai kommt dein Buch.
20. Mai.
Worauf können sich deine Fans und vor allen Dingen auch deine Hater und die Leute, die Angst vor dir haben, worauf können die sich freuen?
Auf 45 ungeschminkte Wahrheiten. Also es geht natürlich über die Nationalmannschaft. Die Bayern werden natürlich nicht fehlen, dürfen nicht fehlen. Was eine meiner liebsten Themen oder fast schon unliebsten Themen ist, was mit der Jugend passiert, was Jugendarbeit anbetrifft, in welchem Alter Spieler schon abgeworben werden, aus ihrem natürlichen Umfeld rausgerissen werden. Also das ist etwas, was mir wahnsinnig widerstrebt, was dem Fußball nicht hilft, den Kindern nicht hilft, weil da wirklich Kinder kaputt gemacht werden. Ja, und was da passiert ist, ist nicht korrekt. Vielleicht den Eltern auch den einen oder anderen Anstoß zu geben, was zu tun ist oder was nicht zu tun ist. Der Videobeweis darf nicht fehlen und einige oder viele andere Sachen. Also ist, glaube ich, ganz gut geworden.
Was ist deine Position dazu? Wir sehen ja mittlerweile, es sind 17-Jährige in der Bundesliga unterwegs, international spielen 16-Jährige und wir feiern das ja immer und sagen, oh, der ist erst 16, oh, der ist erst 17 und das ist ja eigentlich total positiv bewertet. Aber wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, sagst du, Vorsicht.
Die 16-Jährigen, die spielen, wenn die weit genug sind, sollen sie spielen. Also das heißt ja, wenn sie gut genug sind, sind sie alt genug. Mir geht es eher darum, dass Kinder da mit 11, 12 abgeworben werden. Ich habe jetzt im Zuge des Buches für ein Magazin ein Interview gemacht an meiner alten Wirkungsstätte bei Wacker München. Und da waren am Freitag, wo eigentlich früher nicht trainiert wurde, da waren bestimmt 30, 40 Jungs und 30 Mädels, die da trainiert haben. Und ich habe dann etwas nicht wehmütig, ich habe einfach den Jungs zugeschaut, weil es mir einfach Spaß macht, wenn junge Kinder da oder wenn Kinder ihrem Hobby nachgehen. Und dann habe ich mir nur gedacht, wenn da jetzt einer mit Talent dabei ist, also da waren, ich weiß nicht, 15, 20 Kinder, die waren vielleicht 10. Und von denen wurde mit Sicherheit schon einer gescoutet, in Anführungszeichen, und angesprochen, ob er woanders hingehen soll. Ja, und das ist natürlich auch für die Eltern eine wahnsinnige Herausforderung, richtige Entscheidungen zu treffen, wenn sie mit der Materie wenig zu tun haben. Und es hatte halt zu meiner Zeit etwas Unverbrauchtes. Ich wurde da auch angesprochen mit 10, 12, 14, ob ich zu Bayern will. Mich hat das nie interessiert, weil wir eine tolle Mannschaft hatten. Das war der Schmelztiegel irgendwo. Wir hatten da Türken, Jugoslawen, Afrikaner bei uns im Verein und haben Integration oder Kinder integriert, ohne dass wir es mitbekommen haben, was das Gesündeste ist. So sollte es ja eigentlich sein. Und haben sehr gute Fußballer gehabt aus allen Teilen der Welt. Und mich hat das nie interessiert, weil der Fußball geht wirklich erst los mit 16. Alles andere vorher, Talent entwickeln, natürlich entwickeln, den Kindern nicht zu viel sagen und Verantwortung übernehmen. Und mit 15, 16, dann kann man sich überlegen, ich hatte das große Glück dann, dass ich dann zu Bayern gehen konnte. Aber ich würde Eltern, wenn sie mich fragen, ich würde ihnen abraten, Kinder in ein Nachwuchsleistungszentrum zu schicken, bevor sie 14 sind, vielleicht noch älter.
Weil sie da kaputt gehen, oder was ist deine Sorge, wenn man zu früh als Kind in so ein Nachwuchsleistungszentrum
geht? Die denken ja von Jahr zu Jahr. Dann, wenn das Kind einmal ein schlechteres Jahr hat oder eine Verletzung oder nicht wächst, kann sein, dass sie dich ein Jahr später wieder wegschicken. Das heißt, dann kommst du wieder zu deinem Heimatverein zurückgekrochen und alle sagen, hier ist der Superstar, der dann bei, was weiß ich, in Dortmund, bei Bayern, in Augsburg, in Frankfurt, wo auch immer gespielt hat. Dann kommt das Kind zurück, wird gehänselt. Ja, das macht Kinder kaputt. Ja, und die Kinder, das ist ein Numbers Game. Ja, das ist eine Nummer, das Kind. Wenn sich der entwickelt, wenn er wächst, wenn er besser wird, bleibt er da. Wenn nicht, dann geht er wieder. Ja, und deine Karriere hast du mit 13, 14 noch nicht. Ja, dass du mal Geld mit dem Sport verdienst, ist wahrscheinlich ein niedriger Prozentbereich hinter dem Komma. Und dass du mal für den Verein in der Bundesliga spielst, für Bayern, Frankfurt, Wiener, ist wahrscheinlich im Promillebereich. Das heißt, es gibt mit 14 keine Fußballkarriere. Nur was gemacht wird, ist, dass Kinder kaputt gemacht werden. Ja, dass das denen einen Knacks gibt, dass sie zurückkommen, der Gescheiterte kommt zurück, so, und dann musst du da erstmal fertig werden mit 13 oder 14. Wie soll das gehen? Ja, und das passiert ja schon mit 10- und 11-Jährigen. Ja, und das sollte verboten werden. Und es gibt ja diese Regel, dass du nur im Umkreis, glaube ich, 50 Kilometer die Kinder holen sollst oder darfst. Nur was machen die Vereine dann? Dann ziehen sie ganze Familien um. Ja, die Bayern haben 3 Elfjährige, vor 6 oder 7 Jahren haben sie 3 Elfjährige geholt. Die haben sie alle aus Berlin geholt. Die ziehen dann um mit der ganzen Familie. Die Chance ist minimal, dass mal nur Geld verdient wird mit dem Sport. Geschweige denn bei den Bayern dort Profi zu werden. Und diese Chance wird nochmal halbiert, geviertelt oder gezehntelt, wenn du das machst. Wenn du die Kinder da rausholst, weil es sind keine Pflanzen oder keine Maschine, die du da einfach verpflanzt oder hierher ziehst und sagen, so, jetzt geht's genauso weiter, wenn du deine Freundin immer hast. Und das sind Sachen, die mir wahnsinnig widerstreben, was nicht erlaubt sein sollte, aber du kannst halt nichts machen. Weil wenn der Vater dann einen Job kriegt beim Sponsor oder beim Partner des Vereins, dann ist es halt so. Ja, und das sind Sachen, die nicht gehen und mit denen ich Gott sei Dank nicht konfrontiert wurde in meiner Jugend. Damals gab es das noch nicht, Gott sei Dank, das hat sich jetzt alles geändert.
Aber klar, wenn du das so schilderst, das bedeutet, jetzt wird ein 10- oder 11-Jähriger abgeworben, keine Ahnung, Bayern München, ist natürlich mächtig stolz, jetzt gehe ich zu Bayern und sieht sich schon irgendwie in der Allianz Arena spielen. Mhm. Aber er weiß natürlich nicht, was du gerade gesagt hast, dass die Chance 0,0 so und so viel Prozent ist. Und dann wird er zurückgeschickt und trifft seine
Realität. Ja, und ein Elfjähriger kann die Entscheidung wahrscheinlich ja nur begrenzt selber treffen. Also können die Eltern dazu, nur die Eltern sehen dann. Und das ist ja nicht, das kommt ja nicht selten vor, dass dann Kinder mit 15, 16 schon ein hohes vierstelliges Gehalt bekommen. Ja, oder vielleicht ein fünfstelliges, ein 16-Jähriger. Ja, dass die zwischen 6.000 und 15.000 Euro bezahlt werden. Weil die Vereine wissen, der hat ein Riesentalent. Das macht jetzt die Chance nicht größer, dass er irgendwann da spielt. Nur, wenn du dann zu diesen Vereinen gehst, ob das mit 11, 12, 13 ist, die trainieren ja schon fast unter Profibedingungen. Die trainieren 3-4 Mal in der Woche, was meiner Meinung nach zu viel ist. Weil diesen Bolzplatz kannst du nicht ersetzen. Du musst schauen, dass du diesen Bolzplatz irgendwie rekreierst, dass sie einfach Sachen machen, dass sie spielen, als würde keiner zuschauen. Ja, und sie trainieren dann schon mit 12, 13 unter professionellen Bedingungen. Ja, was verursacht eine Professionalisierung? Verursacht Druck. Du musst den Druck von den Kindern nehmen. Die haben Druck, dass sie ein Jahr später, selbst bei kleineren Vereinen höre ich das schon, dass die am Ende des Jahres ein Gespräch haben mit dem Trainer, ob sie übernommen werden. Ja, das heißt, wenn du jetzt ein trickreicher Spieler bist, dann machst du vielleicht mal einen Trick oder zwei weniger, weil du Angst hast, den Ball zu verlieren. Weil du übernommen werden willst. Aber wir müssen ja genau das Gegenteil. Wir müssen den Druck von den Kindern nehmen. Weil der Druck, der kommt irgendwann von selber. Wenn du 16, 17 bist, wenn es dann darum geht, geht er zur zweiten Mannschaft oder Amateure, die es viele Vereine leider abgeschafft haben. Oder kriegt er dann einen Vertrag, dass man möglicherweise ausleihen oder darf er bei den Profis mittrainieren? Das passiert mit 16, 17. Das heißt, der Druck, der kommt von alleine. Alles, was vorher passiert, vor 16, da müssen wir den Druck von den Kindern nehmen. Aber das Gegenteil ist im Moment bei diesen Nachwuchsleistungszentren ist leider der Fall. Und das hindert einfach die Entwicklung, ja, weil sie nicht frei sind und weil sie vielleicht irgendjemandem gefallen wollen. Und dann passiert das, was wir jetzt sehen, dass wir Fußballer produzieren, gefällt mir, dass wir Fußballer entwickeln, die irgendwo alle gleich sind.
Wirklich ein spannender Punkt. Vor allen Dingen dieser Druck, wenn ich mir das vorstelle, wenn du 11, 12, 13 bist und du weißt ja auch, dass möglicherweise dein Vater, deine Mutter nur einen Job bekommen hat bei dem Verein, weil du gerade so gut spielst als Kind und du weißt auch noch, dass deine ganze Familie dran hängt.
Nein, das ist das Nächste. Also zum Teil haben sie ja Jobs oder, ich meine, sie sagen Alibi-Jobs, die sind dann Botschafter oder wie auch immer. Und dann ist es natürlich so, dass der 15-, 16-Jährige mitbekommt, dass er die Familie ernährt. Ja, wie soll ein Kind mit sowas fertig werden? Der weiß, so, dann kommt eine Verletzung dazu, dann kommen Sachen dazu, auf die du keinen Einfluss hast. Und das sind Situationen, die es Gott sei Dank zu meiner Zeit so nicht gegeben hat. Und wie gesagt, das was wir halt versuchen müssen, ist, und eine andere Sache ist auch, dass wir einfach den Kindern zu früh zu viel erzählen. Ja, wenn du einem 10-Jährigen sagst, was er zu tun hat, dann wird er mit 20 keine eigene Entscheidung treffen. Du musst dir das Spiel auch ein Stück weit selber beibringen. Ja, und das ist kein Problem des Fußballs oder des Sports, das ist ein gesellschaftliches Problem. Wir versuchen ja den Kindern zu erzählen, was sie zu tun haben. Die sollen mal Fehler machen. Weil nur wenn sie selber drüber nachdenken, werden sie es das nächste Mal anders machen. Ja, also wenn ich dir jetzt sage, Tom, mach das nicht, ja, und du machst das wieder, du wirst es erst nicht mehr machen, wenn du selber mal drüber nachdenkst und sagst, jetzt weiß ich, warum er mir das erzählt hat. Ist ja wirklich, das macht ja Sinn, dass ich das nicht mehr mache. Ja, du musst die Leute zum Denken bringen, ja, und nicht da irgendwelche Sachen vorgeben. Und das ist, glaube ich, auch der Erfolg großer Trainer, dass sie Spieler zum Denken bringen. Du kannst den Leuten nicht erzählen, was sie zu tun haben, weil die werden immer dieselben Fehler machen, wenn sie nicht irgendwann anfangen, selber über das Spiel nachzudenken.
Danke für deine Wahrheit, für deine schonungslose Wahrheit. In deinem Buch Der Spielverderber sagst du 45 ungeschönte Wahrheiten. Lass uns mal reinspringen in dein Business und mal über ungeschönte Wahrheiten sprechen. Wir sind hier in München. Warum hat der FC Bayern München die Champions League nicht gewonnen oder gewinnt sie nicht?
Weil die anderen besser waren. Paris war besser. Also sie waren im Hinspiel besser, haben sie 5-2 geführt. Dann haben die Bayern mit dem Kraftakt und mit natürlich super Kopfballtor von Upamecano und das letzte von dir, es war ein herausragendes Tor, haben sie es geschafft, sich die Chance zu erhalten. Nur sie haben sich einfach zu Hause die Zähne ausgebissen, was natürlich nicht geholfen hat. Es war ja die Stadt, hast du vielleicht ähnlich wahrgenommen, die war ja elektrisiert. Also war ja wirklich ganz München, war auf den Zehenspitzen und hat sich auf das Spiel gefreut. Es war eine Euphorie da, die ich in den letzten Jahren selten gesehen habe. Und mit dem frühen Tor hat das irgendwo diese ganze Euphorie gelöscht. Ja, und da hat erstmal jeder durchatmen müssen. Und dann waren sie vielleicht etwas zu hektisch. Dann haben sie natürlich gegen die beste Mannschaft Europas im Moment gespielt, die auch so verteidigen kann. Im Hinspiel haben sie gezeigt, dass sie die Besten vorne sind oder sein können. Im Rückspiel haben sie gezeigt, dass sie defensiv wahrscheinlich auch die Beste Europas sind. Und dann verlierst du vielleicht etwas die Geduld, bist vielleicht etwas überhastet in ein, zwei Situationen. Dann hast du das Quäntchen Glück nicht, das die Bayern ja diese Saison oft hatten. Und dann verlierst du so ein Spiel. Und sie hatten ja Chancen, das zweite und dritte zu machen, Paris. Also dann das Tor ist, kein das 1-1 macht, das war dann schon zu spät. Und wenn sie das Rückspiel 2-0 verlieren oder 2-1 oder 3-1, können sie sich wahrscheinlich auch nicht beschweren. Sie haben gegen die beste Mannschaft Europas gespielt. Es ist keine Schande, gegen die auszuscheiden. Aber man muss ganz klar sagen, die anderen waren besser.
Steckt so ein Verein wie der FC Bayern das wirklich schnell weg, dass sie sagen, abgehakt und nächstes Jahr geht's weiter? Oder hinterlässt das auch so einen Knacks? Weil, wie du sagst, die Euphorie war riesig, Mannschaft wird gefeiert. Es hieß schon, Michael Olise oder Harry Kane müssten den Ballon d'Or bekommen. Mhm. Und plötzlich sind sie raus.
Ja, natürlich, das wird sich schon ein paar Tage oder ein paar Wochen verfolgen, weil du natürlich nicht weißt, wann du das nächste Mal die Chance hast. Sie waren jetzt in den letzten 6 Jahren zweimal im Halbfinale nur. oder was heißt nur zweimal. Das eine Mal unter Tuchel, wo sie wirklich nah dran waren, wo Neuer den Ball zum Schluss fallen lässt. Also da haben sie es wirklich, da hätten sie es verdient gehabt. Jetzt haben sie es, glaube ich, nicht verdient gehabt oder hätten es verdient gehabt. Und es geht nicht anders. Du musst weitermachen. Sie haben jetzt noch ein Bundesligaspiel, haben das Pokalfinale. Dann haben natürlich viele oder die meisten werden zur Weltmeisterschaft fahren und dann kommst du nächstes Jahr wieder und sagst, das Ziel, das ist dasselbe. Wir wollen die Champions League gewinnen. Das kannst du nicht planen. Als Spieler ist es halt so, du weißt nicht, wann die nächste Chance kommt, weil es kann ja sein, dass du nächstes Jahr, die Engländer waren dieses Jahr nicht gut, die werden nächstes Jahr wahrscheinlich besser sein. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es nicht einfacher wird nächstes Jahr, aber ein Jahr, wo die Engländer bis auf eine Mannschaft, und selbst die hat ja ihre Probleme mit Arsenal, die jetzt im Finale stehen, wo nur ein Engländer wirklich ein ernsthafter Anwärter auf den Titel ist, das wird es wahrscheinlich in den nächsten Jahren so nicht mehr geben. Und aber wenn sie die Mannschaft zusammenhalten, so wie sie dieses Jahr gespielt haben, ist das natürlich nicht ausgeschlossen, dass es nächstes Jahr wieder weit geht. Und wie gesagt, den Titel planen, den kann man nicht.
Und dein Blick gerade auf die Top-Leistungsträger Harry Kane und Olise. Beide sind raus aus dem Rennen, oder für Ballon d'Or?
Ballon d'Or? Ja, Ballon d'Or ist für mich, also wenn du mich jetzt fragst, wer die letzten 10 Weltfußballer waren oder Ballon d'Or-Gewinner. Also ich bringe die meisten zusammen, weil es war ja eigentlich Messi und Ronaldo im Wechsel, deswegen das ist nicht so schwer. Aber das ist für mich eine individuelle Auszeichnung im Mannschaftssport. Ich möchte nicht sagen, die ist wertlos. Das waren natürlich große Spieler, die haben das auch verdient. Ich kann damit wenig anfangen. Das ist ähnlich wie die letzten 5 oder 6 Olympiasieger im Fußball. Die kann ich dir auch nicht sagen, weil für mich der Fußball nicht zu Olympia gehört. Genauso wie eine individuelle Auszeichnung etwas ist, was... Natürlich ist das erstrebenswert für die Fußballer. Und ich glaube, Messi und Ronaldo hat das auch immer relativ viel bedeutet. Wichtig ist der Mannschaftserfolg. Und ohne die Mannschaft wären die beiden auch nicht 10-mal im Wechsel Weltfußballer geworden. Und es ist so, dass du einen großen Titel holen musst. Also sollte ein Olise oder ein Kane nicht Weltmeister werden, werden sie es wahrscheinlich nicht werden, obwohl sie natürlich beide zu Recht in der engeren Wahl sind.
Du klingst überraschend versöhnlich beim FC Bayern heute.
Ja? Ja, es ist ja so, ich bin ja oft versöhnlich, aber wenn ich versöhnlich bin, da schreibt ja keiner. Weil sich die guten Nachrichten, die verkaufen sich ja schlecht. Ja, oder weniger oder nicht. Das heißt, wenn ich sage, Olise ist ein Anwärter auf den Ballon d'Or, das haben wahrscheinlich schon 10 andere gesagt, das ist dann keine Meldung wert.
Das heißt, negative Nachrichten funktionieren einfach besser, gehen mehr viral.
Ja. Wie du weißt.
Lass uns mal reden über dein besonderes Verhältnis eben zum FC Bayern München und da natürlich besonders mit Uli Hoeneß. In der Vergangenheit habt ihr euch ja einige Duelle geliefert abseits des Platzes, was ja interessant ist eben bei deiner sehr scharfen Positionierung, die du gewählt hast, hier als der Spielverderber, als die Stimme, vor der der deutsche Fußball Angst hat. Uli Hoeneß hat ja auch mehrfach dich dann attackiert. Er hat mal einen Satz gesagt, dass er das schwierig findet, weil du ja eben beim FC Bayern München gespielt hast und weil du den Verein kennst wie kaum ein anderer und Teil des Vereins warst. Du hast vorhin so beschrieben, dass du die Nähe gerne nicht so zulässt, um eben einfach unabhängig sein zu können. Aber beim FC Bayern kannst du ja gar nicht unabhängig sein, weil du da einen großen Teil, einen wichtigen Teil deines Lebens verbracht hast.
Ja, aber das eine schließt das andere nicht aus. Also nur weil ich bei den Bayern gespielt habe, heißt das ja nicht, dass ich die Bayern nicht kritisieren kann. Und der Uli war damals mein Vorgesetzter, auch wenn er nicht der direkte Vorgesetzte war, es war der Trainer. Und ich habe ihn immer als, wir waren lange, haben wir im Bus Schafkopf gespielt, 4 Jahre lang ging es auch immer heiß her. Aber ich habe den immer als unheimlich sozialen und fairen Sportsmann kennengelernt und auch heute noch. Und deswegen, dass er seinen Verein, der sein Kind ist, verteidigt, wenn ich mal was sage, ist absolut legitim. Das sollte er nicht nur machen, das muss er wahrscheinlich machen, weil er so es auch geschafft hat, einen unheimlichen Zusammenhalt zu schaffen innerhalb des Vereins, auch mit den Fans, dass dass der Verein so eine Größe und so eine Wucht erzeugt hat. Und so wie sie jetzt dastehen, haben letztes Jahr, glaube ich, das erste Mal 1 Milliarde umgesetzt. Also das ist ja mittlerweile ein Wirtschaftsunternehmen, der FC Bayern. Und das ist ja ihm zu verdanken. Und dass er das verteidigt und beschützt, ist absolut legitim. Deswegen sehe ich bei ihm vielleicht über die ein oder andere Aussage eher mal hinweg als bei anderen.
Wie würdest du dein Verhältnis zu Uli Hoeneß beschreiben?
Boah, wie würde es, also wir hatten zu meiner Spielerzeit wenig, also wir haben uns natürlich gesehen, aber persönliche Punkte oder Berührungspunkte hat's da wenig gegeben. Ich war ja dann auch lange weg. Ich würde es als kollegial, respektvoll beschreiben. Ich sehe ihn ab und zu. Der Thomas Müller hatte immer sein Schafkopfturnier für seine Stiftung, wo ich seit 8, 9, 10 Jahren vertreten bin. Uli ist meistens da, nicht immer. Ich habe beim vorletzten Turnier, es war letzten, da ist es 15 Monate her, letzten Januar 25, zwischen den zwei Spielrunden habe ich mich kurz mit Uli ausgetauscht und alles gut.
Wie muss ich mir das vorstellen? Ihr trefft euch beim Schafskopfspielen bei Thomas Müller und dann seht ihr euch und dann, hey Uli, hey Didi, wie geht's dir? Schön, dass du wieder da bist.
Naja, ich bin da von der Seite gekommen, er war gesessen, hat mich gesehen, dann hat er Hallo gesagt, hat er gesagt, du musst ab und zu mal langsamer machen. Sag ich, was habe ich denn gesagt? Und dann hat er irgendwas, ist ihm eingefallen, was ich in den letzten Wochen oder Monaten gesagt habe. Dann habe ich gesagt, nee, das habe ich so gesagt oder das war so gemeint und wie gesagt, er hat meine Nummer, habe ich gesagt, wenn was ist, anrufen ist überhaupt kein Problem, können wir reden. Aber ich kann ihm nur, wenn er mich anrufen sollte, kann ich ihm nur das sagen, was ich auch dort sage. Ich werde ihm das natürlich in der Tiefe vielleicht etwas erklären können. Ob das für ihn einen Unterschied macht, weiß ich nicht. Aber ich habe da überhaupt kein Problem. Und wenn er will, dass ich mal an Tegernsee komme, dann mache ich das auch. Weil ich will ja, ich habe dem FC Bayern viel zu verdanken. Ich will mit dem Bayern ja keinen ohne Grund Ärger haben. Also das die Leute immer denken, oh, immer Konflikt, immer das. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich harmoniebedürftig bin, aber ich will ja keinen Ärger um des Ärgers willen. Ja, und ich habe dem Verein, wie gesagt, nicht alles, aber sehr, sehr viel zu verdanken, weil ich meine ersten Schritte im Profifußball, Hermann Gerland hat einen großen Einfluss gehabt und natürlich der Franz Beckenbauer, unter dem ich dann debütiert habe. Das heißt aber nicht, wenn ich dann Entwicklungen sehe im Verein, dass ich die nicht ansprechen werde. Ja, vielleicht noch umso mehr, weil ich weiß, wie ein Hoeneß und Rummenigge den Verein zu meiner Zeit geführt haben.
Aber ich verstehe das noch nicht, Didi. Das Business ist so klein. München ist so klein. Bayern ist der wichtigste Verein. Du lebst hier, Uli Hoeneß lebt hier. Warum setzt ihr euch nicht mal in den Tegernsee und sagt, hey, lass mal reden. Lass mal eine Bratwurst zusammen essen.
Ja, vielleicht passiert's ja. Ja, also wie gesagt, ich hab da überhaupt kein Problem damit. Und wer ihm das ein oder andere... wenn er es will, werde ich ihm das erklären, warum ich das sage, warum das so ist. Und wenn ich halt sehe, was bei Bayern im Moment los ist, was Gehälter bezahlt werden, das ist auch Thema im Buch, dass sie halt einfach Gehälter zahlen auf Weltmeisterniveau, aber in den letzten 6 Jahren zweimal im Halbfinale waren. Ja, und vorher ausgeschieden sind gegen Villarreal, gegen Inter Mailand, die eine überalterte Mannschaft waren, die dieses Jahr jetzt gegen Norwegen ausgeschieden sind. Ja. Du kriegst ja nur so viele Chancen. Ja, und jetzt haben sie eine Mannschaft zusammen, wo du sagst, boah, wenn die Champions League Sieger werden, dann könnte sich keiner beschweren. Nur da musst du diese Chancen halt irgendwann nutzen. Wie gesagt, da brauchst du das Quäntchen Glück, das gehört alles dazu. Nur das müssen sie dann auch zeigen, weil wenn sie das Geld einspielen, dann sollen sie es auch verdienen. Aber ich habe halt das Gefühl, dass im Moment Gehälter bezahlt werden auf diesem Niveau, und seit 5, 6 Jahren dieses Niveau gezeigt wird. Und das wird irgendwann das nicht mehr funktionieren.
Das heißt, die Zeit beim FC Bayern aus deiner Beurteilung, wenn ich es richtig verstehe, der 20 Millionen Gehälter, die ja gefühlt jeder große Leistungsträger bekommt, ist vorbei oder noch nicht da. Da müsste eben auch mal ein Champions League-Titel kommen.
So. Und wenn du ausscheidest, wenn du gegen Paris ausscheidest, wird keiner was sagen. Das war, ich möchte sagen, auf Augenhöhe. Für mich waren die anderen, in beiden Spielen waren sie besser. Ja, aber jetzt weißt du zumindest, was du brauchst, um dahin zu kommen. Ja, nur die Spieler wurden ja nach dem 2020 wurden viele Verträge verlängert. Das war das Corona-Jahr, was natürlich mit Vorsicht zu genießen ist, weil das war kein, beim Wettbewerb besteht Chancengleichheit. Das war 2020 nicht der Fall. Es waren zwei Franzosen und zwei Deutsche, waren im Finale, weil wir hatten das beste Sicherheitskonzept von der DFL. Die Bayern haben Barcelona 8-2 geschlagen mit Messi, was schon mal die Leute zum Nachdenken hätte bringen sollen. Und Leipzig war im Halbfinale. Ja, und die haben das Halbfinale, geschweige denn, glaube ich, das Viertel- oder Achtelfinale, haben die in den letzten 6 Jahren kaum oder nicht gesehen. Das heißt, es war kein Wettbewerb, es waren ungleiche Bedingungen für gewisse Ligen. Das hat dazu geführt, dass die Bayern Champions League-Sieger wurden. Und darauf basierend hat man dann Verträge verlängert für Champions League-Sieger, die sie eigentlich nicht waren.
Wow, wow, wow. Nochmal ganz kurz. Das heißt, deine Analyse ist, Bayern hat die Champions League nur gewonnen, weil Deutschland das bessere oder beste Covid-Sicherheitskonzept hat?
Er hat einen großen Ausschlag und einen großen Vorteil gebracht, weil die Deutschen waren die Ersten, die wieder gespielt haben. Einige Ligen haben gar nicht mehr angefangen. Ja. Und wenn ich da jetzt sage, wer im Halbfinale war, das war Leipzig gegen Paris und die Bayern gegen Lyon. Und ich glaube, den Verein gibt's mittlerweile gar nicht mehr.
Wow. Ich glaube, wenn das jetzt gerade gehört wird, kriegst du wahrscheinlich wieder Anrufe, oder?
Ist so. Es bestand keine Chancengleichheit, weil die Vereine in ganz unterschiedlichen, wie gesagt, einige haben dann zu Ende gespielt, sind dann direkt nach Lissabon gefahren. Es waren ja eh nur 8 Mannschaften dabei, glaube ich. Es war ein Turnier, es gab kein Hin- und Rückspiel, es waren keine Zuschauer dabei. Das heißt, das musst du auch erstmal gewinnen. Ja, und der Hansi Flick hat das hervorragend moderiert gemacht, aber es ist Fakt, dass die Deutschen und die Franzosen, deswegen haben sie auch die Halbfinalisten gestellt, einfach einen Vorteil gegenüber den anderen Ligen hatten. In England wusste man gar nicht, wie es weitergeht. Deswegen hat das großen Einfluss gehabt auf den Ausgang des Turniers.
Spannende Perspektive. Habe ich das richtig verstanden bei dir, Didi, dass du so klar in deiner Positionierung bist, dass es dich überhaupt nicht stört, wenn Uli Hoeneß etwas über dich sagt und es ein Gewitter gibt und überall die großen Headlines sind und alles viral geht und Hoeneß zerlegt Didi Hamann. Das ist dir völlig egal oder sagst du, das ist Teil meines Businesses?
Ja, also solange es nicht persönlich wird, und wenn er mal einen Spruch macht, der Karl-Heinz Rummenigge hat, glaube ich, mal gesagt, dass ich mehr Märchen erzähle als die Gebrüder Grimm. Und da schmunzle ich drüber, weil das gehört doch zum Geschäft. Also man darf doch nicht alles auf die Goldwaage legen und immer gleich persönlich beleidigt sein. Ja, das gehört, das ist ja irgendwo, ist es ja auch Entertainment und das gehört dazu. Ja, und wenn du ausseist, musst du natürlich auch reinstecken können. Und wenn das alles irgendwo im Rahmen ist, habe ich damit überhaupt kein Problem. Also das gehört dazu. Gibt natürlich dann die Anfeindungen im Netz. Nur wenn ich jemanden nicht persönlich kenne, dann kann er mich auch nicht persönlich beleidigen. Deswegen, was im Netz passiert, das prallt an mir ab. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Wenn es mich belasten würde, dann würde ich es wahrscheinlich nicht lesen. Da ist jeder selber dafür verantwortlich. Und wie gesagt, wenn mal einer aus der Fußballwelt was sagt, Christian Heidel hat mal gesagt, als er noch in Schalke war, dann habe ich gesagt, du, die Schalker, das hat mit Fußball nichts zu tun, was die machen. Dann sagt er, ja gut, der Hamann, der muss das nicht verstehen und dass es der nicht versteht, das wundert mich nicht. Ja, und dann habe ich gesagt, also das, was die spielen, das will ich gar nicht verstehen, weil mit Fußball hat das nichts zu tun. So, und dann hat er noch was drauf gesagt und dann hat er mich angerufen, 2-3 Tage später, sage ich, Christian, alles gut, hättest du machen müssen, das gehört dazu. Also, dass man sich mal da herreibt, das ist ja auch im Sinn der Sache. Ja, und das zeigt dann natürlich auch dem Verein jetzt, wenn der Uli das macht, dem Bayern, das gibt den Spielern natürlich auch irgendwo Gefühl, wenn die dann Spieler verteidigen, was sie ja oft machen, das hilft dem Spieler natürlich, dass sie sagen, ah, der Verein ist für mich da. Ja, und so soll es ja sein. Ich habe das ja selber mitgemacht. Und deswegen ist das Teil des Geschäfts.
Aber wann wird es bei dir persönlich? Ich habe einen Doppelpass gesehen mit Uli Hoeneß. Da hat er gesagt, dass du so der Besserwisser bist, dass du dich aufführst, als wärst du der Messias der Fußballkommentatoren und dass du glaubst, alles besser zu wissen als alle Trainer, und sagte dann auch gleich, dass du, da reden wir später noch drüber, ja auch mal Trainer warst, und er sagte, ja, aber dabei war Didi Hamann nur in der 5. Liga Trainer und da ist er auch sofort gefeuert worden. Das ist für dich alles nicht persönlich.
Was soll? Also das ist ja schon eine Zeit her, als er das gesagt hat. Und wir kennen ja den Uli. Wenn er mal in Rage ist, wenn er mal im Laufen ist, dann ist er schwer zu stoppen. Und alles, was er da gesagt hat, also da sind ja auch ein oder zwei Fakten waren er dabei mit meiner Trainerkarriere und wo das war. Ja, und wenn er mich als Messias, der was auch immer betitelt, ist der schlimm?
Aber ich finde das total interessant, Didi. Aber erklär mal, wie machst du das? Wie schafft man das? Wie schafft man das, wenn man so, sorry, mitten im Shitstorm ist, weil Uli Hoeneß gerade.
Ja, aber was soll ich machen, Tom? Was habe ich für Möglichkeiten? Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich nehme das zur Kenntnis, ja, was ich gemacht habe, und sag, ja, mit einigen hat er recht. Also er übertreibt wahrscheinlich. Ich sehe mich nicht als das, aber wenn er das so sieht, dann ist es so. Das ist seine Meinung. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich sage, okay. Oder ich sage, so. Und jetzt sage ich zu dir mal was. Aber wo führt das dann hin? Also die Leute oder die Medien, die warten ja nur drauf, dass der Konter kommt. Dann sage ich der Uli, also was er da und da gemacht hat, nee. Das, und dann kommst du mit irgendwas. So, und dann liest er das, dann sagt er vielleicht so, jetzt lass es nicht gut sein. Und dann eskaliert etwas, was gar nicht eskalieren muss. Ja, also ich, wenn er mal was sagen würde, da hätte ich ja kein Problem, dass ich mal bei ihm vorstellig wäre und sage, Uli, muss das sein oder hätte es sein müssen? Aber das, was du gerade vorgelesen hast, reicht dafür bei Weitem nicht, weil das ist weder etwas, was mich beleidigt, was mich belastet. Es gehört doch zum Geschäft. Und wir können doch nicht immer wegen jedem. Ich habe in der Nationalmannschaft gespielt. Wir waren 2000 immer ausgeschieden. Ja, also das war von Start bis Finish war das ein Desaster. Ja, der Erich Ribbeck war Trainer, der wurde dann eingesetzt, nachdem der Vogt zurückgetreten ist oder gehen musste. Und die Mannschaft war nicht gut. Wir haben viele Weltmeister gehabt von 90, die nach der WM 98 aufgehört haben. Das heißt, die Mannschaft, die war nicht nur im Umbruch, das war ein Fleckenteppich, ja. Und wir waren einfach nicht gut und hatten keinen Zusammenhalt. Wir hatten wenig bis nichts und das konnte nicht gut gehen. Und dann sind wir da ausgeschieden in Holland und Belgien. Und dann haben sie nach dem letzten Spiel, das war gegen die Rumänen, gegen Portugal haben wir 3-0 verloren. Sind wir ausgeschieden. Und dann haben sie 3 oder 4 Bratwürste oder Bockwürste auf eine ganze Seite in der Bildzeitung. Und haben auf die 3 oder 4 haben sie 3 Köpfe drauf. Und ich war einer davon. Ja? So, jetzt, ich kaufe jetzt nicht jeden Tag die Bildzeitung oder zu der Zeit. Jetzt, heute online schaust du natürlich öfter mal rein. Aber du kriegst es natürlich mit. Ist mir das recht? Nee, ist mir nicht, aber was soll ich denn machen? Ja, und nur so viel dazu, wenn wir heute über Kritik sprechen, wenn ich sage, du, der war in dieser Situation überfordert oder dort muss er sich besser im Zaum haben, weil er hat der Mannschaft geschadet. Ja, das ist so. Ja, und das ist alles, was ich sage, das ist nie persönlich, es geht immer um die Sache. Ja, und wenn die Leute das nicht abkönnen oder wenn sie damit nicht leben können, dann müssen sie einen anderen Schwab machen. Das gehört dazu, das musst du machen. Und sowas ist natürlich dann schon irgendwo herabsetzen oder wie auch immer. Und ich habe natürlich mit den Leuten von der Bildzeitung ab und zu jetzt zu tun. Heute schmunzle ich drüber. Aber das war natürlich nochmal eine ganz andere Form der, ich weiß gar nicht, ob das Kritik ist. Ja, das war einfach eine, ja, da wurden Leute einfach herabgesetzt irgendwo. Ja, und War das jetzt rechtens oder hätten sie es machen sollen? Wahrscheinlich nicht, aber sie hatten in der Kritik, in dem, was sie sagen wollten, hatten sie ja nicht Unrecht, weil wir haben wie Bratwürste gespielt und haben Deutschland wie Bratwürste vertreten. Und deswegen, glaube ich, müssen wir schon wieder dahin kommen, dass wir nicht wegen jedem irgendwas uns auf den Schlips getreten fühlen und persönlich beleidigt sind. Weil persönlich beleidigen kann ja eigentlich nur jemand, der dich oder den du auch kennst. Ja, und da müssen wir einfach in der Lage sein, mit solchen Dingen auch anders umzugehen und nicht, wenn einer was sagt, jetzt muss ich zurückschlagen oder jetzt muss ich Kontra geben.
Wie machst du das in deinem Business, Didi, wenn du zu Sky gehst an einem Spieltag? Überlegst du dir schon vorher, vielleicht Tage vorher, so heute hau ich einen raus, heute nehme ich mir Bayern vor oder ich nehme mir einen Harry Kane vor oder einen Ulisse und jetzt hau ich mal einen raus? Oder ist das bei dir etwas, was auch so spontan entsteht?
Alles spontan, ist alles spontan und ich reagiere ja oft auf das, was passiert. Und ich das würde ja im Umkehrschluss heißen, was du jetzt sagst, ich hätte eine Agenda gegen Spieler X. Das habe ich nicht. Ja, ich respektiere das, was die machen. Ich habe für alle irgendwo Sympathie. Ich weiß, wenn die als Ausländer herkommen, ist oft nicht einfach mit der Sprache und so. Deswegen kann ich das schon einschätzen. Und es wird mir dann oder wurde mir ab und zu mal vorgeworfen, ich hätte Agenda gegen den oder den. Das ist nicht so. Ich reagiere auf das, was ich sehe. Und ich bin ja nicht darauf aus, Schlagzeilen zu produzieren, was die Leute dann immer sagen, ja, weil ich sag das, was ich sehe und was ich denke und was die Zeitungen oder die Bild damit macht, darauf habe ich ja keinen Einfluss. Ja, und ich habe das mitbekommen über die Jahre auch als Spieler, dass es Sinn macht, sich nur auf das zu konzentrieren oder fokussieren, worauf man Einfluss hat, was mit meinen Aussagen gemacht wird. Darauf habe ich keinen Einfluss, deswegen denke ich da auch nicht groß drüber nach.
Du hast gerade schon die Nationalmannschaft erwähnt und du hast 59 Mal für die Nationalmannschaft gespielt. Wir sind kurz vor der WM. Wie ist dein Blick? Werden wir Weltmeister?
Es würde mich wundern. Ich glaube, dass schon in Europa, glaube ich, sind 3-4 Mannschaften besser aufgestellt als wir. Also wenn ich die Spanier anschaue, die Portugiesen, die Engländer. Die Spanier, Portugiesen, Engländer und die Franzosen natürlich. Also die haben, glaube ich, sind vom Personal besser besetzt. Das muss nicht heißen, dass man sie nicht schlagen kann. Ich glaube, dass mit den Brasilianern zu rechnen ist. Ja, sie haben mit Thiago von Brentford das erste Mal seit langem wieder einen Stürmer, der, glaube ich, internationales Niveau hat, was sie jetzt 20 Jahre nicht hatten. Und ich glaube, dass die Afrikaner eine gute Rolle spielen dieses Jahr. Also es sind ja viele Spiele indoors, aber natürlich auch, glaube ich, die Hälfte oder über die Hälfte outdoors. Es werden, die Temperaturen werden sehr heiß sein, tropisch zum Teil. Und die Afrikaner haben sich, sie haben einen Halbfinalisten gehabt, glaube ich, das erste Mal mit Marokko bei der letzten Weltmeisterschaft. Ich glaube, dass die Afrikaner dieses Jahr eine richtig gute Rolle spielen und würde mich fast festlegen, dass wir ein Afrikaner im Halbfinale sind dieses Jahr wieder.
Wie ist dein Blick dabei auf Julian Nagelsmann? Du hast dich schon mehrfach zu ihm geäußert. Du hast gesagt, du hättest ihn nicht geholt als Nationaltrainer. Und du hast es sehr kritisch bewertet, als er bei einem Spiel zugeschaut hat mit seiner Lebensgefährtin.
Ja, das ist schon eine Zeit her. Da musste ich mich auch erklären. Das war so ein Fall, wo sich dann der Berater gemeldet hat. Habe mit dem telefoniert und der Herr Struth, und es war alles gut. Also es hat sich alles erledigt. Was mir missfällt, ist, dass er selten im Stadion ist, weil du kriegst nur ein Gefühl für ein Spiel und für einen Spieler, wenn du im Stadion bist. Und wir haben jetzt mit Bissek, der letztes Jahr im Champions League Finale war, jetzt italienischer Meister geworden ist, einen herausragenden Innenverteidiger, wahrscheinlich den besten Kopfballspieler. Wir wissen, wie wichtig Standardsituationen sind, gerade beim Turnier oder im modernen Fußball, den er in 2-2,5 Jahren nicht einmal angeschaut hat in Mailand. Kevin Schade spielt in Brentford, hat letztes Jahr über 10 Tore gemacht, hat, glaube ich, jetzt schon wieder 10 aus dem Spiel. Man könnte das Argument machen oder sagen, dass er unser effektivster Offensivspieler ist. den hat er in Brentford nicht einmal angeschaut. So, bei der Club-WM letztes Jahr war er auch nicht. Du kannst die Spielstätten anschauen, Anfahrtswege. Du kannst die Dortmunder und die Bayern dabei. Du hast 10, 12 Spieler, die wahrscheinlich bei der WM sind. Kannst mit denen sprechen, wie ist es mit der Regeneration? Ein Tuchel, ein Martinez, ein Deschamps, der alles gewonnen hat. Die sind vor Ort. Unser Bundestrainer war es nicht. Und ich sage als immer, der Engländer sagt, there's no shortcut to success. Es gibt zum Erfolg keine Abkürzung. Ja, und du musst alles dafür tun, weil es ist ja schwer genug im Leben oder im Spitzensport. Es ist ja schwer genug, wenn du alles richtig machst. Der Verletzte, der wichtigste Spieler, da ist eine Entscheidung gegen dich und es ist alles vorbei. Das heißt, es ist ja schwer genug, wenn du an jeder Box ein Häkchen hast. Nur wenn du das halt nicht machst, dann macht es das umso schwerer. Ja? Und deswegen, ich weiß nicht, wen er einladen wird, das werden wir jetzt nächste Woche, werden wir das erfahren. Und da musst du halt schauen, dass du, wenn andere Mannschaften besser sind, was in der Vergangenheit auch schon ab und zu der Fall war, musst du diesen Qualitätsunterschied, musst du versuchen, irgendwie wettzumachen. Und das geht nur über Zusammenhalt. Und ob er damit seinen Undorf-Aussagen sich einen Gefallen getan hat, wage ich zu bezweifeln. Und auch diese Aussage, dass er die Spieler in Rollen eingeteilt hat, 3 Monate vor dem Turnier, es kann so viel passieren. Ja, und es ist ja so, wenn du beim Turnier bist, also wir hatten damals 2 oder 23, mittlerweile haben sie 26. Die ersten 11, die ersten 14, um die brauchst du nicht zu kümmern. Die werden keinen Ärger machen, die spielen, die sind alle happy. Das Turnier oder die Stimmung entscheidet innerhalb der Mannschaft, wie weit du im Turnier kommst. Und für die Stimmung zuständig sind Nummer 25 bis 26. Nicht die ersten 14. Ja? Und wenn ich von den 26, er hat die in 3 Kategorien aufgeteilt, das heißt 8 oder 9 hat er mitgeteilt, dass sie nicht spielen werden. Und wahrscheinlich nur spielen, wenn sie 5 verletzen. Ist das motivierend?
Aber warum macht er das? Und die Frage, du hast gerade diesen Begriff genannt, Shortcut to Success. There is no shortcut to success. Sucht er den Shortcut zum Erfolg?
Spielt Real Madrid gegen Bayern München. Da spielt ein Vini Junior, da spielt ein Bellingham, da spielt ein Mbappé, da spielt ein Valverde, Uruguay, England, Frankreich. Das heißt, wir werden hoffentlich auf eine dieser Mannschaften treffen. Im Achtel, im Viertel, im Halbfinale, wo auch immer. Und diese Spieler haben tragende Rollen. Das sind Säulen ihrer Mannschaft. Ja, und um ein Gespür dafür zu bekommen. Und auf der anderen Seite standen natürlich 4, 5, 6 Spieler der Bayern, die Teil der deutschen Nationalmannschaft sein werden. Es gibt keinen Grund, sich das Spiel nicht anzuschauen. Dann spielt Paris gegen Liverpool. Da hat er meiner Meinung nach auch zu sein. Da siehst du 22 Spieler. Von den 22 werden wahrscheinlich 15 oder 18 in der K.O.-Phase der Weltmeisterschaft sein. Ja? Und das ist Wissen. Das ist Knowledge. Das ist, wie verhält sich der? Wie verhält sich der in einer gewissen Situation? Es war der Afrika-Cup im Januar, wo keine Spiele waren. Da hätte es die Möglichkeit gegeben, nach der Auslosung die Elfenbeinküste anzuschauen. Die haben alle Spiele gewonnen. Die haben alle Spiele in ihrer Quali-Gruppe gewonnen. Und wie gesagt, Afrika, die Afrikaner werden immer besser, weil die meisten, viele Spiele in Europa, die werden immer besser. Du musst eine Mannschaft, wenn du die Möglichkeit hast, einmal live gesehen haben, wenn die dir bei der Weltmeisterschaft in der Gruppe gegenüberstehen. Ja, beim Afrika-Cup war er auch nicht. Ich will ihm nicht unterstellen, dass er eine Abkürzung nimmt zum Erfolg. Nur, ich verstehe es nicht.
Aber bitte erklär mal für alle hier aus der Tomorrow-Community, die nicht so tief in dem Fußball-Business sind, warum macht er das nicht? Warum geht der Bundestrainer nicht zu den Spielen? Er hat ja nichts anderes vor.
Ja, als Bundestrainer hat man, glaube ich, genügend Zeit. Und wie gesagt, das ist ja sein Job. Also es ist sein Job, Bundesligaspiele anzuschauen, was er auch oft nicht macht. Es ist auch der Job, dass er mal nach Mailand fährt, den Bissig mal anschaut und mit ihm mal zum Essen geht. Weil wenn du dann zum Turnier fährst, du lädst ihn ein, du willst ja den Jungen kennen. Du willst ja keine Überraschungen. Weißt du, redest du mit dem? Ich kenne den Bissig nicht. Oder den Schade. Ich glaube, das sind herzensgute Jungs. Aber vielleicht haben die Vorstellungen und sagen zu dem, du pass auf, wenn ich mitfahre, dann will ich spielen. Dann sagt er, oh, das kann ich dir nicht versprechen. Dann weißt du das zumindest. Nur es kann ja sein, dass jetzt Spieler eingeladen werden, die selten bei der Nationalmannschaft dabei waren, wo die beiden dazugehören. Und du hast natürlich bei einer Länderspielpause, wo du 10 Tage hast, hast du natürlich nur begrenzt Zeit, weil du trainierst. Dann hast du Termine. Natürlich kannst du mit den Jungen mal sprechen, kriegst ein Gefühl für die. Aber kennenlernen tust du sie halt am besten oder nur, wenn du unter 4 Augen mit denen mal zum Essen gehst. Oder fahr ich nach Mailand, schau mal Spielern, geh mit dem zum Essen. Und dann sagt der Bissek, der hat Wertschätzung für mich. Für den mache ich 1 Meter mehr. Und der Schade macht's genauso. Das hat er aber nicht gemacht. So, was ist jetzt, wenn die bei der WM dabei sind? Und wie gesagt, das machen ja im Spitzensport, das sind Nuancen. Das ist eine Aktion. Das sind 2-3%, die den Unterschied machen zwischen Gewinnen und Verlieren, zwischen Viertelfinale oder im Flieger sitzen nach Hause. Ja, und diese Sachen hat er meiner Meinung nach alle zu machen. Und die hat er in den letzten 2 Jahren nicht gemacht. Und warum er es nicht gemacht hat, weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass es dem Erfolg oder dem, was jetzt in den nächsten Wochen passieren wird, dass es dem hilft.
Aber das heißt für dich als Deutschlands ehrlichste Stimme und gefürchtetste Stimme in diesem Business, dass wenn du was sagst über Julian Nagelsmann, dass dich sofort da zumindest gleich mal sein Berater anruft, nein, Volker Struth, und sagt, hey, na Didi, jetzt, wir müssen reden.
Nein, das kann er gerne machen. Meine Nummer wird er wahrscheinlich noch haben, nur der kann mich anrufen, nur ich, das ist ja genau das, was ich vorhin gesagt habe. Ich werde ihm genau dasselbe sagen, was ich hier auch erzählt habe oder zum Teil auch im Buch steht. Das sind ja Fakten, das ist ja so. Ja, und also wie gesagt, also mit den Fakten haben, glaube ich, die wenigsten Leute Probleme oder sollten sie haben, weil sie ja wenig Argumente oder keine Argumente haben. Wenn sie denen nicht passt, ist okay, aber ich sehe das so, und dann ist es, glaube ich, nicht nur mein Recht, sondern auch meine Pflicht, das kundzutun. Weil ich natürlich sehe, ich sag das immer auch gerne beim Sender. Ich habe eine Pflicht dem Sender und dem Seher gegenüber. Ja, und wenn ich da hingehe und sage, ja, ich kann ja Sendung machen und Ärger will ich heute keinen oder und sag, na, eigentlich müsste ich sagen, aber ich habe jetzt keine Energie oder ich will das jetzt nicht. Dann wäre ich meiner Aufgabe nicht gerecht. Ja, und ja, wie gesagt, ich habe eine Verpflichtung dem Sender und dem Seher gegenüber. Und der versuche ich immer nachzukommen.
Hast du eigentlich beim Sender, weil ihr beide da arbeitet, auch eine besondere Verbindung zu Lothar Matthäus?
Besonders würde ich nicht sagen. Ich habe mich mit Lothar schon immer verstanden. Er hat auch ein bisschen aufgepasst auf mich, als ich da bei Bayern hochkam. Ja, weil das war natürlich ein Haifischbecken. Und wir haben ja zusammen Sendung gemacht, damals noch am Topspieltisch mit Christoph Metzelder, mit Lothar, mit Sebastian Hellmann und mit mir. Das ist jetzt bestimmt schon 7-8 Jahre her. Das heißt, ich sehe ihn sporadisch. Wir telefonieren ab und zu, aber die letzten 2 oder 3 Mal, wo ich ihn gesehen habe, das war zufällig in der Stadt in München. Da war ich mit der Tochter beim Essen. Er war im selben Lokal und ja, ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe.
Liefert ihr beide euch eigentlich so ein geheimes Duell, Lothar und du? Wer hat den besseren Spruch der Woche?
überhaupt nicht. Also ich glaube, also mich würde schwer wundern, wenn der Lothar diesen Ansatz hätte. Ich glaube, der sieht das ähnlich wie ich und überhaupt nicht. Also ich schätze ihn natürlich sehr. Er macht den Job schon seit Jahren etwas länger als ich und ja, ich habe höchste Achtung, größten Respekt vor ihm. Wie er das macht, wie er es gemacht hat, wie er es macht. Aber ein Wettbewerb, ich glaube, es ist ja immer so, wenn die Leute sagen, ah, oder auch die Frage, hast du das im Kopf? Ich glaube, wenn du versuchst, künstlich irgendwas zu erzeugen, das wird keine 4 Wochen dauern und die Leute werden es merken. Die sagen, jetzt hat er was gesagt, nur weil, oder da stimmt was nicht. Weil ich sage immer, das höchste Gut, das ich habe, ist die Glaubwürdigkeit. Ja, und wenn du die Glaubwürdigkeit nicht mehr hast, dann werden die Leute nicht mehr zuhören. Und deswegen würde ich das durch nichts aufs Spiel setzen. Und wenn du schon in die Sendung gehst und sagst, und dann sage ich, heute gehe ich auf den los. Und dann gibt's aber gar keinen Grund, dass ich über den Spieler oder den Verein was sage. Dann sagen die Leute, was erzählt er denn jetzt? Wo kommt denn das her? Ja, und das... Das ist mir fremd, würde ich nicht machen. weil es natürlich die Position oder weil es mich angreifbar macht und das mache ich nicht.
Die Angriffe auf dich, wir haben schon über Uli Hoeneß gesprochen, du hast gesagt, wie du damit umgehst. Wie ist deine Situation mit Jürgen Klopp? Was ist das mit dir und Jürgen Klopp? Finde ich total spannend, weil ich meine, ihr seid wenige, die es wirklich geschafft haben, in der Premier League zu sein. Er natürlich mit Liverpool, du auch bei Liverpool, du dazu noch mit Man City, mit Newcastle. Und als du mal einen Satz gesagt hast, wenn ich den richtig zitiere, heißt er, dass du mal nach einem Liverpool-Spiel gesagt hast, da würde der Funke fehlen bei Liverpool, gab er in der Pressekonferenz eine sehr, sehr klare Message zu dir, so nach dem Motto, ja, wer hat das gesagt? Ja, Didi Hamann said it. Okay, genau. Der Richtige, der muss es gerade sagen. Was ist das? Was ist das mit dir und Kloppo?
Also ich habe weder mit dem Trainer noch mit Vereinen Probleme. Es kann sein, dass die mit mir ein Problem haben. Ja, aber da kann ich nichts dafür. Ja, und wenn sie, wie gesagt, ein Problem haben und das lösen wollen, dann sollen sie sich melden. Beim Klopp war es so, er kam ja 2013, 14 irgendwie so. Und ich habe damals einen Kurs gemacht, einen Master in Sports Directorship an der Business Uni in Manchester. Ich habe da noch in Manchester gewohnt. Und das war ein Kurs, der wurde ein Jahr vorher oder glaube ich in dem Jahr das erste Mal aufgelegt. Da waren aus dem Rugby, aus dem Cricket, waren aus vielen Sportarten, also war unheimlich interessant und lehrreich. Und dann kamen die und dann haben die Kursleiter gesagt, du, wir wollen den Kurs ein bisschen forcieren. Da kommt einer vom Daily Telegraph und der würde gerne ein Interview machen. Also ich sage, ja, ist über den Kurs und so, kein Problem. So, der hat dann eine Frage zum Kurs gestellt und dann kam er zu Liverpool und zum Club. Ja. Und das war der Sommer, müsst man nachschauen, das war der Sommer, als sie das UEFA Cup Finale verloren haben oder Europa League Finale damals gegen Sevilla, glaube ich. Waren sie in der Halbzeit 1-0 vor, haben 3-1 verloren. Waren hoch überlegen, erste Halbzeit, haben Spiel 3-1 verloren. Und dann wurde nach dem Spiel, sie haben in dem Jahr unter Klopp auch nach einigen Wochen haben sie das Liga-Pokalfinale verloren gegen Manchester City im Elfmeterschießen. Das heißt, sie haben zwei Finals verloren mit ihm. Und dann wurde drüber gesprochen, er war 6 oder 8 Monate im Club, dann wurde über Vertragsverlängerung gesprochen und er hatte aber nur 3 Jahre. Und dann wurde ich darauf angesprochen, auf die Verhandlungen bezüglich einer Verlängerung des Vertrages. Und dann habe ich gesagt, also bei aller Liebe, ja, das ist ein sehr, sehr guter Trainer. Ja, das hat er in Mainz gezeigt, das hat er in Dortmund gezeigt. Ob er es hier zeigen wird, weiß ich nicht, ja, weil der Start war ja nicht der beste. Man hat da verloren gegen City und man hat ein Spiel, das man eigentlich nicht verlieren darf gegen Sevilla, hat man auch verloren. Und ich sehe jetzt keinen Grund, wenn man nur 3 Jahre Vertrag hat, den Vertrag jetzt nochmal um 2 oder 3 Jahre zu verlängern, dass der 5 Jahre hat. Ja, weil wenn die Trainer rausfliegen, musst du ja bezahlen und das kostet ja alles Geld. Und er hat ja noch 3 Jahre. Und wenn er es gut macht nächstes Jahr und die sind erfolgreich, dann kannst du es immer noch machen. So, und dann hat das, das ging jetzt weniger gegen ihn, das ging eher gegen den Verein. Weil ich gesagt habe, ich verstehe das nicht, sie haben den doch. Die haben den noch 3 Jahre. Warum muss ich jetzt nochmal? Und das ging eigentlich, wie gesagt, nicht gegen ihn, sondern gegen den Verein. Und dann hat das irgendwie eine Schlagzeile gemacht. Und von da an, wenn er angesprochen wurde auf mich, hat er etwas sensibel reagiert. Aber wie gesagt, das ist alles, was ich dazu sage. Ich habe ihn einmal kurz persönlich getroffen in Liverpool, aber das ist schon ewig her, wo er noch Trainer war natürlich. Keine Berührungspunkte mit ihm. Ich habe, wie gesagt, kein Problem. Ist ein hervorragender Trainer, hat in Liverpool Unwahrscheinliches geleistet. Also, dass du so verehrt wirst. Sie hatten große, große Trainer in Liverpool, aber er hat das, glaube ich, nochmal oder vieles nochmal getoppt, was er dort geschafft hat. Ich habe kein Problem mit ihm. Er mit mir möglicherweise, ich weiß es nicht, aber vielleicht laufen wir uns mal über den Weg.
Ihr habt euch auch seitdem nie wieder getroffen, Klopp und du?
Nee.
Aber was ich nicht verstehe bei dieser Aussage, ja, mit Hamann, das sagt ja der Richtige, wie Kloppo das gesagt hat. Ich meine, warum sagt er das? Weil ich meine, du hast eine krasse Karriere. FC Bayern München, Liverpool, Man City, 59 Mal deutsche Nationalmannschaft. Du bist ja eigentlich eine fucking Legende. Warum sagt er das? Ja, da sagt es ja der Richtige, als wärst du jemand, der nie in seinem Leben Leistungssport betrieben hätte.
Schneefangen. Muss schauen, dass er mal hier sitzt. Dann kannst du dich selber fragen.
Shoutout an Kloppo. Herzlich willkommen, das ist dein Ziel. Didi, wir wollen noch unbedingt über deine Karriere reden, aber ich würde vorher noch schnell ein paar Namen droppen, die auch, glaube ich, ein bisschen ungeschminkte Wahrheit vertragen können. Hansi Flick. Hansi Flick habe ich jetzt gesehen beim Clásico gegen Real Madrid. Gewonnen, souverän gewonnen, wieder spanischer Meister mit Barcelona. Am Tag, nachdem sein Vater gestorben ist, wenn ich es richtig gesehen habe, er ist im Stadion, er macht seinen Job, obwohl sein Vater gestorben ist, gewinnt die spanische Meisterschaft. Und ich habe mir das angeguckt und habe nochmal so ein bisschen zurückgespult, so auf die letzten Bilder, die wir hatten von ihm, bevor er gefeuert worden ist, als Trainer der Fußballnationalmannschaft, und habe mir nochmal so ein paar Zeilen angeguckt, was so über ihn gesagt worden ist. Er ist schon aus deutscher Sicht ziemlich hart abgekanzelt worden, oder?
Ja, also er ist halt, Hansi Flick ist halt mit der Nationalmannschaft in der Vorrunde damals ausgeschieden. Ja, das war das erste Spiel, glaube ich, gegen Japan, das sie verloren haben. Waren ja dann kurz nochmal auf dem Weg weiterzukommen, haben es nicht geschafft. Und wenn du mit Deutschland in der Vorrunde ausscheidest, ich glaube, es ist unheimlich schwer, den Trainer zu behalten. Also es hat, glaube ich, nichts mit Hansi Flick zu tun. Der DFB konnte da wahrscheinlich kaum anders. Nichtsdestotrotz muss man sagen, was er dort in Barcelona macht, ist herausragend. Also eine Club-Legende, und der Begriff Legende wird ja heute zu schnell und zu oft benutzt und vergeben. Aber Xavi ist eine Club-Legende. Bei Barcelona ihm zu folgen, der es ja dann nicht geschafft hat, eine Mannschaft zu formen oder alle irgendwie unter einen Hut zu bringen, dorthin zu gehen, zweimal Meister zu werden, das ist herausragend. Ja, und man darf nicht vergessen, wenn du die Sprache nicht sprichst. Und der Hansi Flick lebt ja davon, dass er die Jungs mitnimmt, vom persönlichen Kontakt, dass er die packt und dass sie sagen, der ist für mich da. Es ist jetzt natürlich, wenn du die Muttersprache oder die Sprache nicht sprichst, ist das natürlich unheimlich schwer. Aber trotzdem hat er es geschafft. Ob sie die Champions League so gewinnen können, wie sie spielen, dass sie an der Mittellinie auf Abseits spielen, weiß ich nicht, wage ich eher zu bezweifeln. Aber wenn du mir gesagt hättest, vor 2, 2,5 Jahren, als er dorthin geht, und sagst, er war einmal im Halbfinale, letztes Jahr hätten sie eigentlich ins Finale kommen müssen gegen Inter, das war eine Riesenchance, die sie verpasst haben, zweimal Meister geworden, hätte ich gesagt, glaube ich nicht. Deswegen Hochachtung.
Muss sich Deutschland bei ihm entschuldigen, bei Hansi Flick?
Nee. Diese Doku, ich habe nur Ausschnitte gesehen, weil ich habe dasselbe erlebt, 15 Jahre in der Kabine, ich weiß, was da ist, nicht ist. Und wenn die Kamera läuft, verhalten sich die Leute auch anders. Ja, und deswegen schaue ich mir sowas auch selten oder ungern an, weil es irgendwie, glaube ich, auch meinen Blick irgendwie verfälscht. Ja, das hat wahrscheinlich nicht geholfen, dass sie die Doku gemacht haben. Nur das ist heute so, da hast du als Trainer dann kaum Einfluss, weil natürlich die Kabine ist was unheimlich Intimes. Und was dort gesprochen wird, das hat dort zu bleiben. Und wenn halt da dann, wenn es rauskommt, 20 Millionen Leute reinschauen oder 10 Millionen oder Millionen, dann hilft das nicht. Deswegen, also ich bin gespannt, wo die Entwicklung dahin geht, dass die Leute das sehen wollen, das verstehe ich. Ob das dann den Vereinen, den Mannschaften, den Verbänden hilft, das wage ich zu bezweifeln. Weil es gibt Sachen, da hat niemand dabei zu sein. Da musst du dir mal die Meinung sagen. Und das darf nicht ausgestrahlt werden, weil natürlich das immer im Hinterkopf ist, sage ich jetzt was, die Kamera läuft, das ist ungesund. Ist ungesund. Das hat ihm mit Sicherheit nicht geholfen. Aber ich glaube nicht, dass sich Deutschland entschuldigen muss. Was man natürlich dazu sagen muss zu seiner Verteidigung, ist, dass diese ganze Debatte um die Regenbogenbinde die Mannschaft gespalten hat. Und da hat er vom DFB-Präsidenten, vom Oliver Bierhoff, zu wenig Unterstützung gehabt. Und ich habe ihm das selber einmal gesagt, als ich ihn getroffen habe, dass letztendlich ist er für die Mannschaft verantwortlich. Und wenn keiner eine Entscheidung trifft, weder der DFB-Präsident noch der Oliver Bierhoff, der Manager ist, dann hätte er als Letzter, was nicht seine Aufgabe ist, aber dann hätte er sagen müssen, pass auf, ich treffe eine Entscheidung, ob wir mit der Binde spielen oder nicht. Wir hatten das Glück, dass wir als Letzte, glaube ich, alle europäischen Mannschaften gespielt haben in der Vorrunde. Das heißt, wir wussten, was die anderen machen oder gemacht haben. Und es war dann so, dass du einen Kader hast von, weiß nicht, damals 24 Spieler. Ich glaube, 15, 16, 18 war es egal. Zwei, drei haben gesagt, nee, das machen wir nicht. Und 1,5 Spieler haben gesagt, nee, wir machen das mit der Binde. Und das hat dann letztendlich die Mannschaft so gespalten, dass es praktisch zum Scheitern verurteilt war.
Wird Fußball überfordert, wenn so viel Politik mitmischt? Es gibt ja jetzt schon wieder die Diskussion mit der WM in Amerika, ja. Donald Trump, Kriege, dass ja. man auch als Deutschland gar nicht antreten müsste oder man muss da schon wieder ein Zeichen setzen. Wird Fußball damit eigentlich auch überfrachtet? Ist das gar nicht der Job vom Fußball?
Ja, und benutzt, dass der Fußball eine Stimme hat. Das ist so und das ist auch gut so. Nur er sollte Leute zusammenbringen. Ja, und es ist ja so, dass der Fußball schon viele Probleme auch gelöst hat oder der Sport. Ja, und jetzt zu sagen, ein Spieler, du hast als Spieler, wenn du eine WM spielst, dann ist das das Größte, was es gibt. Deine Nation bei einer Weltmeisterschaft zu vertreten, wenn du sehr gut bist und Glück hast, dann kannst du vielleicht 2 oder 3 Weltmeisterschaften spielen, einige 4, 5, aber es sind ja die Ausnahmespieler. Du kannst doch jetzt nicht vom Spieler erwarten, der einmal die Möglichkeit hat, eine Weltmeisterschaft zu spielen, dort nicht hinzufahren, was die Politik oder die FIFA nicht in der Lage ist zu lösen. Ja, was, wem ist es geholfen, wenn Deutschland jetzt nicht dorthin fährt, was in Amerika los ist? Das wissen wir, nur dann darf halt die FIFA in diese Länder keine Weltmeisterschaften mehr vergeben. Nur wenn du natürlich nur noch Weltmeisterschaften vergibst in Länder, die politisch korrekt sind und die sich nicht zu Schulden haben kommen lassen, dann werden wir uns bald schwer tun, Austragungsorte zu finden.
Total. Das wird immer kleiner, da wird das Spielfeld immer kleiner.
Ja.
Aber nochmal bitte, Didi, einen Blick auf Hansi Flick. So ein Spiel zu haben, Meisterschaft zu entscheiden, wenn gerade dein Vater gestorben ist, das ist schon ein Commitment, oder?
Ja, absolut. Und da gibt's ja kein richtig oder falsch. Das ist ja wahrscheinlich jeder verstanden, wenn er nicht anwesend ist. Aber da sieht man auch wieder, dass er das Gefühl hat, für die Leute da zu sein. Ja. Und sowas werden die Leute auch nicht vergessen. Ja, und das sind einfach diese gewissen Situationen, wo du dann als Trainer oder als Mensch eine Entscheidung zu treffen hast, was mache ich jetzt? Wir hatten mal eine ähnliche Situation mit Benitez. Wir waren bei der Clubweltmeisterschaft in Japan und da ist während des Turniers sein Vater gestorben vom Rafa Benitez. Und er ist nicht abgereist. Ja, und das sind Sachen, ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie da den Sport über alles stellen, aber das hat ja was mit Verantwortung zu tun. Ja. Und er wird mit Sicherheit die Trauer und die es jetzt geben wird in der Familie, die wird er mal wahrscheinlich mitbegleiten und ist möglicherweise jetzt, nachdem sie Meister sind, einige Tage nicht da. Aber ich glaube, das zeigt auch, was er fühlt, was er für eine Verantwortung nicht nur für die Spieler hat, sondern auch für die Vereine und den Regionen, weil das ist ja in Katalonien ist das ja, das ist ihr Verein, das ist vieler Leute Leben, ja, und das wertschätzt er und ich glaube, das werden ihm die Leute auch nie vergessen dort.
Verantwortung ist ein gutes Stichwort und natürlich auch Umgang mit Schwäche. Und da würde ich einen Namen mal ins Spiel werfen, mal einwechseln. Niklas Süle hat ja gerade seinen Abschied bekannt gegeben mit gerade mal 30 Jahren. Ist ja super früh für einen Fußballer. Ich meine, Karriere für Fußballer ist immer schnell zu Ende, aber 32, 34 ist ja eigentlich so das richtige Zeitfenster. Er ist jetzt mit 30 rausgegangen und hat ja in einem Podcast dazu auch sehr klar gesagt, was die Gründe sind, nämlich auch, dass er es nicht mehr fühlt, dass er es nicht mehr möchte. Und er hat sehr intensiv gesagt, wie er eigentlich während seiner ganzen Karriere immer mit seinem Gewicht gehadert hat. Er nennt sich ja selbst Mac Süle, weil er so gern Burger isst und dass er immer das Thema hatte mit Übergewicht und schildert ja in dem Podcast, den er bei seiner Beratungsagentur Sports 360, da sind wir wieder bei Volker Struth, gegeben hat und hat gesagt, dass er teilweise, wenn Gewichtskontrollen im Verein waren, dass er sich einen Abend vorher in die Sauna gesetzt hat, mit einer Regenjacke in die Sauna gesetzt hat, um noch schnell 2 Kilo abzunehmen, damit er nicht dasteht als derjenige, der zu viel Gewicht hat. Wie beurteilst du den Case Niklas Süle?
Schade, dass er aufhört, weil er, glaube ich, wenn er fit war, war er einer unserer besten, wenn nicht der beste Innenverteidiger. Also wenn wir dieses Interview gemacht hätten vor 2 Jahren, dann hätte ich gesagt, wenn der Süle fit bleibt, verletzungsfrei bleibt, dann hat er mit zur WM zu fahren. So, jetzt sitzen wir hier, der WM-Kader wird bekannt gegeben nächste Woche und er verkündet jetzt vor einer Woche sein Karriereende mit 30. Er wurde ja für seine Offenheit gefeiert, ja. Nur wenn ich dann diese Geschichte mit Gewicht, weil es gibt ja immer mal wieder Spieler, die Probleme mit dem Gewicht haben. Es hat was mit Professionalität zu tun. Und also mich hat die Reaktion der Leute im Netz, weil er wurde ja für seine Offenheit gefeiert, hat mich etwas überrascht.
Warum?
Naja, wenn ich Probleme mit dem Gewicht habe, ja, er ging von Bayern weg und sie haben ihn zum Topverdiener gemacht. Der hat weit über 10 Millionen Euro im Jahr bekommen. Und wenn ich dann im Nachhinein lese, auch als Fan von Dortmund, der ich nicht bin, dass da einer spielt, der gern zum McDonald's geht, das soll er alles machen. Alles zu seiner Zeit. Aber wenn ich dann höre, dass einer da 5 Jahre gespielt hat, oft verletzt war, der Wert für die Mannschaft begrenzt war, Topverdiener war, versucht Trainer zu täuschen, um das Gewicht zu verbergen, dann ist er seine Aufgabe und Verantwortung nicht gerecht geworden. Ja, und deswegen, mich hat das sehr überrascht, dass ja alle gesagt haben, ma, die Offenheit und so, ist schade, dass er aufhört. Ja, es ist schade, er hätte. Nur, versetz dich mal in die Situation der Dortmunder. Die haben in 5 Jahren, war das der Topverdiener, hat in den 5 Jahren, das sind 170 Bundesligaspiele, ich schätze, dass er keine 100 gemacht hat. Und wahrscheinlich davon auch nicht alle von Anfang an. Ja, das heißt, er hat maximal die Hälfte der Spiele gemacht, vielleicht hat er ein paar mehr gemacht. Und wenn dann diese Professionalität, die ich ja einkaufe, ja, das ist ein riesiger Vertrauensbeweis und Vertrauensvorschuss, dass ich sage, pass auf, Junge, da war ein Reus da, ich weiß nicht, wer zu der Zeit alles da war. Ein Hummels wahrscheinlich auch noch. Und ich mach dich zum Topverdiener. Und dann stellt er sich nach 5 Jahren hin und sagt, ja, ich gehe gern Cheeseburger essen und ich habe immer Probleme mit dem Gewicht gehabt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich kein Verständnis dafür.
Wäre fairer gewesen, wenn er gesagt hätte, pass auf, ich freue mich, dass ihr mich wertschätzt. Ich esse gerne Burger, aber gebt mir nicht 10 Millionen, ich nehme auch 500.000.
Also das mit dem Gewicht, das wussten sie ja schon vorher, die Dortmunder. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, die haben wahrscheinlich gedacht, ja, den bringen wir schon hin. Ja, und das ist ja, jetzt ist die Frage, ob sie das hätten machen sollen. Aber was sein Interview zeigt, ist ja, dass es ihm wahrscheinlich über seine komplette Karriere an Professionalität gemangelt hat. Und wenn ich mir vorstelle, jetzt in Dortmund, wo die Leute ihr schwer verdientes Geld dorthin tragen, wo sie wahrscheinlich schauen müssen, wie sie die Dauerkarte bezahlen und noch ein Champions League Spiel und noch ein Pokalspiel. Und dann stellt sich einer hin nach 5 Jahren und sagt, ja übrigens, professionell gelebt habe ich nicht. Und die waren auf der Tribüne gestanden, vielleicht nur mit dem Trikot von ihm, und haben gehofft, dass jetzt irgendwann das zeigt, für was sie ihn geholt haben. Und im Nachhinein erfährst du, dass das gar nicht sein konnte, weil er nicht fit war.
Schonungslose Wahrheit. Danke dafür, Didi. 2 Punkte noch, die ich mit dir besprechen würde, bevor wir gleich über deine Karriere reden. Offenbar ja auch ein sehr großes Missverständnis. Mbappé bei Real Madrid. Gibt es gerade eine Petition, die es in der Form, erklär's mir, wohl vorher auch noch nie gegeben hat, dass die Fans in Madrid so unzufrieden mit ihm sind, weil sie natürlich weder die Meisterschaft gewonnen haben noch Champions League. Sie haben immer die Meisterschaft gewonnen, immer die Champions League, aber bevor er da war, jetzt haben sie ihn geholt für 400 Millionen Euro Handgeld oder was auch immer seine Mutter dafür bekommen hat und gewinnen gar nichts mehr. Und jetzt war er verletzt, ist dann in der Verletzungspause mal eben in Urlaub gefahren, ich glaube nach Sardinien oder so, und jetzt gibt es eine Petition. Das Besondere ist, dass ganz offenbar heute Morgen war der Stand, dass schon über 10 Millionen Menschen unterschrieben haben, Mbappé out, dass er bitte Madrid verlassen soll. Wie siehst du das?
Also erstmal zu der Petition, wenn 10 Millionen unterschreiben. Also es gibt mit Sicherheit viele Madrid-Fans oder Real-Fans auf der Welt, aber ich kann mir vorstellen, dass er auch noch Freunde hat. Ich versuche da immer gleich einen Schritt weiter zu denken. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass vielleicht da Bayern-Fans oder Madrid- oder Liverpool-Fans mit unterschreiben, dass die den rausschmeißen, dass sie vielleicht den günstig bekommen. Das wäre jetzt mein erster Gedanke.
Wow, das ist gleich weitergedacht. Weitergedacht.
Ja.
Strategisch. Sie machen die Unterschriften gegen ihn, damit er zu ihnen kommt.
Korrekt. Das war jetzt mein erster, also die Zahl gehört, denke ich, oh, das sind aber viele. So viel haben sie mit Sicherheit weltweit und noch mehr. Aber dass da jeder unterschreibt, weil ich glaube schon, dass viele auch wollen, dass er da spielt. Es gibt auch über Real Madrid ein Kapitel, und der Punkt ist, dass die haben ja diese Weltfußballerwahl boykottiert, als Vini Junior nicht gewonnen hat vor 2 Jahren, glaube ich. Ja. Und jetzt haben mit Kroos und Modric noch 2 wahre Sportsmänner aufgehört. Weil Real, also Modric spielt ja noch, die haben den Verein verlassen. Und ich habe das Gefühl, dass sie den letzten Funken Verstand und Anstand verloren haben durch den Weggang dieser beiden, weil die, glaube ich, noch viel aufgefangen haben. Sie haben Mbappé geholt vor 2 Jahren. Real gewinnt nicht mehr und der abgebende Verein gewinnt alles, seit er weg ist. Letztes Jahr, vielleicht dieses Jahr wieder, die Champions League, was ja der Grund war, warum er nach Paris geholt hat. Und es gibt ja diese Szene unter Alonso, wo sie, glaube ich, das Supercup-Finale gegen Barcelona verloren haben in Riad, glaube ich, damals Saudi-Arabien, als Alonso wollte, dass sie ein Guard of Honor machen für den Gegner, weil sie gewonnen haben und er gesagt hat, nee, wir gehen in die Kabine. Ich kenne ihn nicht. Ich muss sagen, von der Leistung her hat er mir gegen Bayern sehr gut gefallen, weil da hat er wirklich in beiden Spielen alles probiert, was möglich ist und hat nicht seinen Unmut gezeigt oder geäußert, wenn man nichts gelaufen ist oder wenn was nicht funktioniert hat. Deswegen als Spieler schätze ich ihn sehr. Nur du musst natürlich wissen, dass du eine Verantwortung hast, auch auf die Mannschaft. Ja, und wenn du noch im Spielbetrieb bist und du fährst dann 3 oder 4 Tage in Urlaub, auch wenn es in der Liga um nichts mehr geht, dann geht das nicht. Das ist die Frage, hat es ihm der Verein erlaubt? Wenn sie es ihm erlaubt haben, warum? Und es ist halt so, dass du auch, wenn du ein Weltstar bist, musst du in gewissen Situationen oder Phasen, musst du deine eigenen Interessen hinten anstellen. Der Mannschaftserfolg, der Teamerfolg steht über allem. Und es ist schwer, aus der Ferne sich ein Urteil zu erlauben, nur wenn ich das höre und sehe, was da passiert ist, scheint er damit ab und zu ein Problem zu haben. Und dann musst du halt schauen, ob es möglich ist, die größten Titel oder selbst die Liga, die sie ja mit ihm noch nicht gewonnen haben, ob es möglich ist, die zu gewinnen, weil es natürlich so ist, dass du bei Real Madrid noch 2, 3, 4 andere Weltstars hast, die vielleicht einen ähnlichen Stellenwert für sich beanspruchen. Und da musst du aufpassen, dass du nicht zu viele Häuptlinge hast, die da einen gewissen Führungsanspruch haben, dass der Erfolg der Mannschaft darunter leidet.
Wenn du Sportdirektor oder CEO eines Fußballclubs wärst, würdest du Mbappé kaufen oder nicht?
Es kommt drauf an, wo. Also der Alonso ist ja, glaube ich, daran gescheitert, dass die Spieler wussten, also ich sage jetzt mal Bellingham, Vinny Junior, Rodrigo, Mbappé. Ich glaube, dass diese vier Spieler wussten, dass wenn der Trainer länger da ist, werden wahrscheinlich mindestens zwei von uns gehen müssen. Weil der Alonso will ein Kollektiv. Der will keine Mannschaft haben, wo der Präsident die besten Spieler von jeder Nation oder von jeder Nation aus dem Panini-Album kauft. Der will ein Kollektiv, wo einer den anderen besser macht. Ja. Und das hat er in Leverkusen geschafft, das wollte er dort machen, und hätte er sich von den Vieren von mindestens von zwei getrennt, sage ich mal. Also wenn ich Sportdirektor wäre, du musst mit dem Spieler natürlich sprechen, was sein Antrieb ist, nach München, nach Liverpool, wo auch immer hinzukommen. Ich weiß gar nicht, ob das bezahlbar ist. Also der verdient ja wahrscheinlich nicht wenig dort. Ablöse, also ich kann mir vorstellen, bis auf die Saudis kann ihn im Moment keiner bezahlen. Das heißt, dass er in Europa wechselt, kann ich mir schwer vorstellen. Aber ich würde mich auf alle Fälle mit ihm beschäftigen, weil ich glaube, dass er der Weltbeste ist.
Mbappé ist der Weltbeste?
Spieler.
Wow. Ja. Du vergibst dir immer bei Sky den Diddy-Man, den Spieler des Spieltages. Und wenn ich fragen würde, der beste Spieler der Welt, ja, ist aus deiner Sicht.
Kannst du das sagen, der Olysee spielt eine überragende Saison, dann bist du bei Dembele, bist du bei Kvaratskhelia, bei Doué. Du musst immer dann schauen. Ich glaube nicht, dass es einfach ist, in Madrid dort, da macht jeder sein eigenes Ding. Das erinnert ja fast an die Bayern-Zeit, als ich angefangen habe, 95, 6, 97, wo das ähnlich war. Aber die sind natürlich besser von den, als Ganzes sind sie besser, als wir es damals waren. Aber es ist ja so, dass es, glaube ich, ein sehr heißes Pflaster ist und auch nicht immer einfach. Und er kommt dahin, alle erwarten von ihm. Und er hat ja, glaube ich, viele Tore gemacht. Also von der Leistung kann man ihm, glaube ich, keinen Vorwurf machen. Ja. Und er ist natürlich jetzt, im Moment sind natürlich andere Spieler, die Schlagzeilen und die Headlines haben. Aber wenn ich schaue, die Stürmer auf Weltniveau und auch das, was er gegen Bayern gemacht hat, wenn der antritt, das ist ja Wahnsinn. Also für mich ist er, muss man immer vorsichtig sein mit diesen Superlativen oder mit diesen endgültigen Aussagen, aber ich würde jetzt sagen, im Moment ist er der beste Stürmer der Welt.
Wow. Und Real Madrid, du hast es gerade verglichen mit dem FC Bayern, der lange als der FC Hollywood bekannt war, aber mittlerweile ist es ja ganz ruhig im Gegensatz zu Real Madrid, wo es sogar jetzt öffentlich wurde, dass es eine richtige Kabinenschlägerei gab mit Valverde, der hinterher gesagt hat, oh, er sei unglücklich mit dem Kopf auf die Tischkante gekommen und hätte deshalb eine blutige Stirn. Ich meine, bitte, was ist da los bei Real Madrid, dass sie sich schon anfangen, in der Kabine zu prügeln? Fußballmillionäre, wo es immer heißt, die sind alle nicht mehr committed, jeder macht sein eigenes Ding, dass die in die Kabine gehen und Mitspieler sich gegenseitig schlagen.
Er ist beängstigend. Also er scheint ja wohl da Schädel-Hirn-Trauma gehabt zu haben. Also das war ja anscheinend auch nicht ungefährlich, was da passiert ist. Und es gibt natürlich immer in der Kabine, gibt es mal Unstimmigkeiten, und da kann es mal sein, dass da verbale Auseinandersetzungen gibt. Aber da hört der Spaß dann auf. Also das ist dann wirklich, da ist die Grenze weit überschritten. Und ich glaube, das zeigt auch, dass der Verein da wirklich gerade Auflösungserscheinungen zeigt. Und sie brauchen ja einen Trainer. Abeloa wird ja nicht weitermachen. Das haben wir jetzt, glaube ich, bekannt gegeben. Ich bin gespannt. Also Mourinho, man scheint ja da ziemlich weit zu sein. Mourinho ist natürlich nicht mehr der Mourinho vor 20 Jahren. Also aus Mangel an Optionen könnte man vorstellen, sagt er, diese Chance kriege ich nie mehr wieder. Weil wenn du jetzt zum Trainer gehst, der wirklich aufsteigend ist, oder also Luis Enrique mit seiner Barcelona-Vergangenheit kommt da möglicherweise nicht in Frage. Nur wenn du jetzt einen Kompany fragst, oder es gibt ja einige Trainer, die richtig in sind, ich glaube, die würden sich gar nicht richtig befassen mit dieser Thematik oder mit dieser Frage, ob sie dorthin gehen, weil der Verein ist im Moment im freien Fall. Die müssen jetzt erstmal zeigen, dass die gewisse Sachen in den Griff bekommen, dass sie die Mannschaft in den Griff bekommen, dass da nicht die Spieler alles entscheiden. Und das geht, glaube ich, nicht von heute auf morgen.
Aber du musst schon irre sein als Trainer, wenn du den Verein heute übernimmst. Ich meine, Xabi Alonso hat damit ja zumindest mal seine Trainerkarriere kurzfristig gecrashed. Ich meine, wird in Leverkusen Meister, wird gefeiert, hätte zu Bayern München gehen können, wäre more than welcome gewesen, geht zu Real Madrid, sein Herzensverein, und wird einfach gefeuert. Ich meine, man muss ja irre sein, wenn man da hingeht. Aber andererseits gibt es wahrscheinlich auch irre viel Geld.
Ja, und die Chance kriegst du oft nur einmal. Ja, und er war ja dort der Spieler. Und er hat das vielleicht auch ein Stück weit unterschätzt, was mich wundert, weil er ja dort der Spieler war und mit Ronaldo gespielt hat. Ich habe ja gespielt mit Xabi, also er ist ein unheimlich intelligenter junger Mann. Und mich hat das etwas gewundert, weil du natürlich wissen musst, wenn du dorthin gehst, dann musst du den Spielern gewisse Freiheiten geben. Ja, und du kannst das Stück für Stück kannst du versuchen, das zu beschneiden und zu ändern. Aber reinzugehen und sagen, pass mal auf, Männer, das ist, jetzt ist vorbei damit, da hat ihm vielleicht ein Stück weit das Fingerspitzengefühl gefehlt. Also mich hat das gewundert. Ich dachte, dass wenn es einer hinbekommt, dass er das ist. Und wenn es er nicht schafft, dann glaube ich, es wird schwer. Es wird interessant, was da die nächsten Jahre passiert.
Didi, vielen Dank für deine schonungslose Wahrheit. Wir wollen jetzt noch über deine Karriere reden und das machen wir dann im zweiten Teil von Tomorrow. Den gibt's dann morgen bei YouTube ab 18 Uhr zu sehen und vielen Dank bis dahin schon mal hier an Maxi, der die Videos immer macht, an die Cupra City Garage, dass wir hier wieder produzieren konnten und Shoutout an alle aus der Tomorrow Community. Hier ist das Buch Der Spielverderber, das Buch von Didi Hamann mit 45 ungeschminkten Wahrheiten. Ab Mai jetzt im Handel. Und morgen geht's weiter im Tomorrow mit Didi Hamann Teil 2 und seine Karriere. Alles, was er beim FC Bayern erlebt hat, bei Liverpool, bei Man City und was es für ein Mindset braucht, um so eine Karriere zu machen. Und ganz wichtig, wie man eine Karriere nach der Karriere baut. Das alles morgen in Tomorrow. Der Tomorrow Podcast wird präsentiert von Cupra und dem neuen Cupra Raval. Alle Informationen jetzt auf cupra.de. Der Tomorrow Podcast ist eine Produktion der Tomorrow Production. Executive Producer ist Lukas Weidauer. Head of Video and Production ist Maxi Steiner. Und Head of Operations Oscar Rovecchio. Und die Audience, das ist sowieso die beste der Welt. Das seid ihr, die Tomorrow Community. Wir sehen uns jeden Sonntag ab 18 Uhr auf YouTube und montags auf Apple, Spotify und überall, wo ihr Podcasts findet.